Mann, ey, die läuft aber auch doppelt so schnell wie in Deutschland hier, die Taxi-Uhr, ne?
Das kostet, ey, da bin ich wieder heilfroh, dass wir nicht zahlen müssen, diesen Urlaub.
Ja, komm, das Taxi können wir jetzt ja mal zahlen, aber es ist schon krass, ey, vom Flughafen hierher, wir sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 20 Minuten unterwegs, das kostet 400 Euro.
Aber nett von Lund. Ich bin richtig froh, wir hier in Monte Carlo
auf mal, 460
Euro. Ja. Komm, das geben wir doch dem Lund. Er hat gesagt, er bezahlt uns den Urlaub. Also ja. Der Urlaub ist für uns kostenfrei.
Ja.
Wir treffen uns Hotel Monte Carlo, ne?
Hotel Monte Carlo fahren wir.
Eine Woche Lund live, ne? Ich will nur am Strand liegen, ich will mich bedienen lassen, wie Lund immer erzählt, während ich da in irgendeiner Dornhecke sitze, ne, auf ja. Sardinien oder so. Er erzählt immer was und das kriegen wir jetzt auch mal geboten. Klaas, kannst du es fassen? Ne?
Ja, high five. Mega geil, ey. Ich finde es schon gut, ey. Wir müssen auch ein bisschen mal profitieren davon, dass der auch so das schöne Leben gut ist. Boah, guck mal, was da steht. Weißt du, was das ist? Das ist ein Bugatti Veyron. Der ist krass, ey. Der kostet 1,2.
Boah, ich muss ein Foto machen für meine Mutter. Die glaubt nicht, dass ich in so einem Hotel bin. Guck mal, das ist ein Schloss, Alter.
Ja. Boah, wie das hier aussieht, ey. Guck mal da diese, das ist auch witzig, guck mal, diese Oma da, die sieht aus, als hätte die gesamte Haut des ganzen Körpers hinterm Kopf zusammengeknotet. Ach krass, ach, jetzt sehe ich's, das ist gar keine Frau, das ist eine Tasche.
Ja. So, geh du mal vor, ich trau mich gar nicht raus. Ja.
Bonjour, na, ihr zwei?
Boah, du bist ja wirklich schon da hier.
Ja, ich bin schon da.
Wann bist du denn angereist?
Ich bin schon vorgestern, um hier so ein bisschen zu sondieren. Also ja. Ich habe jetzt nicht direkt hier gewohnt.
Ich habe
hier in, das ist so 40 Kilometer bei Menton heißt das.
Kannst du das Taxi eben übernehmen?
Ja, also ich habe jetzt hier schon eure Koffer hier aus dem Kofferraum.
Das
ich komme jetzt nicht ans Portemonnaie. Also Klaas, kannst du mal eben das Taxi.
Ja, komm, ich habe mich gewundert,
warum seid ihr denn nicht mit dem Heli da von Nizza? Der kostet auch nur 900 Euro. Das hätte ich euch gerne eingedacht. Machen wir später mit dem. Jetzt mach du mal schnell, Klaas. Jetzt komm mal her, Schmidi. Siehst du da vorne?
Ja.
Ich muss mal auf Klo. Können wir kurz einchecken, dass ich mal kurz mal eine halbe Stunde mal ins Hotel kann? Oder so?
Guck mal, jetzt wollte ich erst mal kurz zwei Sätze sagen.
Lass mich auch umziehen.
Da gegenüber ist das Café de Paris. Mhm. Da kann man einen tollen Krabbencocktail essen. Machen wir später.
Auf jeden Fall, aber lass uns doch jetzt kurz, können wir mal kurz einmal ankommen.
Ja.
Warte mal,
pass auf.
Wartet ihr doch mal kurz hier und ich gehe einmal kurz rein, ich stelle nur meine Sachen auf.
Das ist doch gar kein Problem. Jetzt kommt erst mal an. Pass auf, das ist ein alter Monegasse. Trick, das hat schon der Albert, macht das immer so. Man stellt das hier neben dem Hotel. Komm mal mit, ein paar Meter hier daneben. Ja. So, ich muss noch ein bisschen Platz machen, da ist man hier in dem Ferrari. Da ist 550 Maranello. Guck mal, der hat vorne den Motor, 8 Zylinder, 550 PS. Oh, geil.
Ist das Ronaldo?
Das könnte sein, ja. Da komme ich gleich zu, warum der hier ist. Guck mal, da ist nämlich auch, da hinten ist Mika Häkkinen mit der Brille. Das ist Mika. So, aber jetzt pass mal auf, das ist ein alter Trick. Wir stellen die hier in ein, man sagt französisch, Gebüsch. Das ist ein Gebüsch. Und da stellt man das kurz im Koffer. Dans le Gebüsch.
In dem Gebüsch wird das abgeholt.
Das wird hier rein. Richtig, das wird nämlich von dem, hier stellt man das hin, dann kommt ein Portier und der weiß, das ist ein Dans le Gebüsch. Das sage ich jetzt gleich durch. Monsieur! Hier, Dollar Gebüsch, Tout le monde, hier, Gebüsch. So, jetzt kommt erstmal, lasst euch erstmal drücken. Heute ist nämlich was ganz Besonderes. Ja, es ist Le Grand Prix Monte Carlo. Es ist Formel 1.
Wir wollen an den Strand.
Ja, lass mal den Strand.
Wir können später hier noch in den...
Nikki Beach und sowas.
Ja, dann machen wir das. Wir haben ja ein ganzes Wochenende vor uns. Wir fahren nach Saint-Tropez, Hochedenrock. Aber heute ist Formel 1.
Das interessiert Thomas auch überhaupt
gar nicht.
Heute ist Qualifying, heute ist Formel 1, Schmidti. Heute geht es darum, wer steht vor.
Nicht mal das Rennen.
Ja, aber das Rennen ist am Sonntag. Da sind wir dann morgen. Wir müssen jetzt aber erstmal...
aber nur kurz.
Wir müssen jetzt nochmal wegen... wir müssen erstmal hier runter jetzt erstmal ein Stück.
Da ist alles abgesperrt.
Hier dahinter, hört ihr das? Hört ihr das?
Was ist das, eine Baustelle hier? Warum sind hier diese hohen Zäune?
Das sind die Hybridautos der Formel 1. Fast 1000 PS.
Warum sind hier diese hohen Zäune?
Das nervt, das ist super laut.
Ja, dahinter ist sie...
Jakob.
Dahinter ist die Formel 1.
Ja.
Jetzt hört das.
Das ist stressig, ey.
Jetzt hört man.
Ja,
Das könnte Alonso sein.
Dann gehen wir da jetzt rein. So, geht mal.
Das ist Verstappen vielleicht, Weltmeister.
Haben wir Pässe?
Tickets? Ja, da muss ich jetzt... da ist so ein... Die sollten... Pass auf, wir machen das so. Jetzt guck nicht so wie drei Tage. Wie,
das ist so die, laut, das ist hier die Kunde.
Klaas, pass auf. Da vorne müssen wir kurz zu diesem Mann. Siehst du das?
Das ist du meinst diesen Security-Mitarbeiter.
Monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui.
Bonjour.
Regard. C'est Klaas Häufer Umlauf. Télévision allemand.
Pardon?
Il est très important. En Allemagne, très important.
Je ne vous connais pas, je ne vous reconnais pas.
Et nous avons besoin trois tickets. Trois tickets pour le Grand Prix.
Vous avez vos tickets ou pas?
J'ai un grand zizi.
Donnez-moi vos tickets, vos cartes d'enregistrement, je ne sais pas.
Trois tickets pour le Grand Prix.
Si vous n'avez pas de tickets, je vous demande de partir, de quitter les lieux,
non,
et faire la place pour tous les suivants.
Non.
Non mais...
Klaas, sag doch auch nochmal, dass du... Hast du irgendwie ein Pro-7-Ausweis, dass der so...
Je m'appelle Klaas Häufer Umlauf.
Un Louf?
J'ai travaillé des télévisions allemandes.
La télévision allemande, c'est peut-être très bien, mais je ne vous connais pas. Si vous n'avez pas de ticket, vous ne rentrez pas. Et même si je vous connaissais sans ticket, vous ne rentrez pas.
No, we don't have a boat.
Was ist das hier?
We don't have a boat in the harbor.
Excusez-moi, je ne parle pas anglais.
Lund, hast du keine Tickets? Also hast du darauf spekuliert, dass Klaas jetzt einfach so reinkommt?
Also das, no, no.
Die kennen mich, ja.
Das Problem war wie folgt. Also ich habe da geguckt.
Kein Mensch kennt Klaas hier.
Ich habe im Internet ja geguckt.
Ecoute,
ich, die Tickets, also die, ja, die ich dachte, die wir brauchen.
Geh mal zur Seite.
Mit dir, wo sind Sie?
Du sollst zur Seite gehen, sagt der Mann. Die anderen Leute wollen da durch.
Die kosten 6.000 Euro, die Tickets. Die ich dachte, die wir halt bräuchten.
Monsieur, pardon. Mit dir, wo sind Sie, s'il vous plaît?
Das sind ja 6.000 mal 3, das sind ja 18.000 Euro.
Wir sollen hier zur Seite gehen, sonst haut er uns.
Oui ou non.
Also Brot und Schlägern, wenn wir nicht zur Seite gehen, wir müssen den Weg freimachen.
Komm, vergiss das, wir gehen einfach zum Strand.
Ja,
wir gehen einfach zum Strand.
Das ist hier sehr so Beachclub-basiert.
Ich krieg einen Herzinfarkt. Wir stehen hier hinterm scheiß Bauzaun. Dieser scheiß Lärm. Sollen wir jetzt Formel 1 hören oder was? Wie hast du dir das vorgestellt?
Ist das Hülkenberg? Jetzt hört mal nochmal ganz genau hin.
Das ist das allerletzte. Also, du hast uns jetzt hierher bestellt, weil du wie ein Schmarotzer irgendwie mit meiner vermeintlichen Prominenz, die natürlich hier überhaupt gar keine Rolle spielt, soll ich jetzt hier
ich
an so einem Abend... Nein, Ruhe jetzt!
Auch Frankreich, das ist auch ein Markt.
Nee, ist kein Markt.
Also, dass ihr die auch...
Ist gar kein Markt.
Nein.
Die haben französische Prominente und keine Deutschen. Ist ja eine Überraschung. Wir sind jetzt hierher gelockt worden und du erhoffst dir jetzt, dass ich entweder hier reinkomme und wenn nicht, dann bezahlen wir alles und gehen jetzt in irgendeinen Beachclub und dann kannst du denn da die Flaschen aufmachen und vor den anderen Leuten so tun, als hättest du... Mit dem Säbel, als hättest du das bezahlt.
Wo sind unsere Koffer eigentlich?
Können wir vielleicht...
Im Gebüsch. Im Gebüsch.
Hey, Klaas, kennst du jemanden von Red Bull?
Jetzt halt dein scheiß Maul.
Die haben dieses schwimmende...
Die Koffer holen. Die sind immer noch im Gebüsch.
Dieses schwimmende Boot, dieses Red Bull.
Halt dein Maul, bitte. Halt dein Maul.
Urlaub vom Gehirn, eine neue Folge Baywatch Berlin. Gibt euch jetzt die Möglichkeit, auch mal durchzuatmen. Einfach mal alles stehen und liegen zu lassen. Einfach mal den obersten Hosenknopf aufmachen. Füße auf den Tisch, Hände aus den Taschen. Irgendwie so entspannt mal eine Stunde sich um nichts kümmern. Jetzt einfach die Haustiere mal Haustiere sein lassen. So, die können auch, haben in einer Stunde auch noch Hunger.
Ja.
Sozusagen.
Ja.
Mal kurz einfach mal sagen, bei der Arbeit vielleicht mal abschalten, mal sagen, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich. Ich möchte jetzt mal gedanklich eine kleine Reise machen. Und zwar in die Köpfe von anderen Menschen, die ihre eigenen Sorgen haben. Und das kann entspannt sein, wenn man Sorgen anderer Menschen und Probleme anderer Menschen mitdenkt, und wir wären dann diese anderen Menschen, das lenkt einen ja ab von seinem eigenen Murks.
Ich weiß gar nicht, von welchen Sorgen du die ganze Zeit redest. Ist es Summer Breeze? Es ist, das Leben ist einfach schön, die Sonne strahlt. Ich weiß absolut nicht, von welchen Sorgen du sprichst.
Ja, ich dachte, es könnte ja sein, dass man so kleine Sachen hat, weißt du? Es gibt ja Menschen, die können sich nicht gut entspannen, wenn die einfach auf dem Stuhl sitzen und nichts machen.
Ja.
Verstehe ich auch. Und manchmal ist es ja gut, dass man sich trotzdem mit etwas beschäftigt, um dann wiederum einen Stressabbau zu erfahren, der daher kommt, dass man eben nicht auf seinem eigenen Mist da so, wie man sagt, rumdenkt.
Ich habe gerade an die vielen Menschen gedacht, die Berufe haben, wo man nicht einfach mal so eben einen obersten Hosenknopf öffnen kann.
So Fluglotse.
Fluglotse oder Bäcker zum Beispiel, wenn du gerade im Kundenkontakt bist. Dann ist es aber auch wahrscheinlich unhöflich, mit Kopfhörern unsere Podcast-Folge zu hören. Aber ich habe mich nämlich gefragt, also mich würde wirklich mal interessieren, welche Hörer in uns bei der Arbeit hören und was das für Berufe sind. Weil immer wieder kommen Leute auf mich zu und sagen, ich höre das immer bei der Arbeit. Mhm. Und da würde ich gern mehr drüber erfahren.
Polizei.
Polizei, genau.
Ja, was sie auch vorgeben, was sie angeblich hören in der Zeit. Also,
ja genau, was, wie machen sie das?
Richter.
Lehrer vielleicht auch.
Lehrer, ja. Aber wie ist das, wenn man eine Person ist mit langen Haaren, kann man dann darunter die Kopfhörer verstecken und einfach den ganzen Tag Podcast hören?
Kann man eigentlich
nicht schlau, ne?
Aber gerade obersten Hosenknopf habe ich auch gerade. Manchmal ist es so, ich muss jetzt gerade noch mal kurz zur Toilette.
Ja.
So, und manchmal ist es so, dann bin ich in Gedanken, praktisch schon 5-6 Meter vor der Badezimmertür, bin ich in Gedanken schon so bald da,
ja,
weil ich dann also mich beeilen will, will ich effektiv sein und denke dann nicht so richtig nach und mach dann schon mal so den obersten Hosenknopf auf. Kennt ihr das auch? Ja. Auf dem Weg zum Bad und dann stellt man fest, bin ich gar nicht zu Hause, sondern hier in einem Café.
Mhm.
Also es ist jetzt nicht, klar, ich kann dann sagen, Leute, ich muss Zeit sparen, ich kann jetzt nicht ewig vorm Klo stehen und dann noch da fummel die Hose aufmachen. Ich nutze jetzt den Weg schon mal.
Und musst nur aufpassen, dass du den Weg nicht noch mehr nutzt.
Das weiß ich.
Also genau. Da gibt es eine Grenze. Ne?
Aber ist es so, also geht euch das dann auch so, also dass ihr dieses Problem habt,
doch,
dass ihr aus Versehen die Hose schon
eigentlich
auch schon aufhabt?
Ich schon den Knopf auf.
Nee.
Das ist ja unhöflich eigentlich den Leuten gegenüber. Ne? Ist ja, also auch, kann ja auch sehr ordinär aussehen.
Das ist auch in vielen Klos hier im Büro eine Schwierigkeit, weil die dann so ein Fenster haben. Da ist ein Fenster und rechts davon ist das Stehpissoir. Wenn man da zu früh öffnet, kann es sein, dass einem das gegenüberliegende Haus, die einfach praktisch gedankenversunken aus dem Fenster schauen und überlegen, was ist der nächste Schritt im Management von Glashäufer Umlauf, dass die uns dann auf den sogenannten Lumpi starren können. Deswegen muss man wirklich achtsam sein, dass man in manchen Klos nicht zu früh öffnen und ich glaube auch, je länger ich mich selber reden höre, man sollte einfach die Hose wirklich erst direkt am Pissoir öffnen. Das muss man so festhalten.
Ja.
Ihr seht mich im Schock.
Was?
Dass ihr einfach durchs Restaurant lauft und habt die Hose schon auf.
Wie gesagt, wir finden das ja nicht gut und wir sagen jetzt auch nicht übrigens Lifehack, zieht doch schon mal am Platz praktisch die Hose komplett runter und geht dann zur Toilette.
Aber überleg mal, was du an wertvollen Sekunden verplemperst, wenn du stehst da und machst dann erst auf.
Ja.
Das sind schon mal 10 Sekunden für
das,
die Katze.
Das denkt das Unterbewusstsein, wie man manche Abläufe einfach professionalisiert und effektiver gestaltet zu Hause ist. Man sagt, während man irgendwie die Spülmaschine aufmacht, kann man ja auch schon mal irgendwie das erste dreckige Glas schon mal mit der anderen Hand nehmen und das dann praktisch auf dem Weg schon in die Spülmaschine rein. So hätte man 2 Tätigkeiten, die man sonst nacheinander machen müsste. Mit vielen Sachen ist das gut, mit sowas halt eben nicht.
Weißt du, wo man
das muss
darf,
man sich bewusst machen.
Wo man das darf, wo das vollkommen in Ordnung ist und nur da auf meinem Boot. Glas.
Da muss man das machen, das geht gar nicht anders. Entweder man ist ein Schlangenmensch und man ist jemand, der sich es gibt doch immer diese Leute im Fernsehen, die sich durch einen Tennisschläger durchquetschen, ne?
Ja.
Und so ungefähr ist das, wenn man bei ihm auf dem Boot aufs Klo will, dann ist es gut, wenn man das Talent, sich mit seinem ganzen Körper durch einen Tennisschläger durchzudrücken, wenn man das eigentlich vorher mal trainiert hat.
Das ist halt eine ganz kleine Kajüte und ein ganz kleines Klo da drin mit einer ganz kleinen Tür. Und Folgendes hat sich auch ergeben, wir waren ja vor 2 Wochen, waren Joko, Klaas, Arne und ich auf dem Boot und sind da rumgeschippert und dann, ich hab es kommen sehen, muss Joko aufs
Joko
Klo.
Joko muss immer super aufs Pinkeln, das
und
ist so, ja.
Da kommt Nummer 1, er muss sich halt die Hose schon mal runterziehen, bevor er da einsteigt, weil keine Chance, dass man in dieser Kajüte, in dem Klo wirklich mit der Hose rumhantiert. Deswegen muss man es vorher schon erledigen und dann geht man da quasi mit dem blanken Arsch, ich sag wie es ist, durch diese kleine Tür und
rücklinks.
Und dann wusste ich, ich habe drauf gewartet, ich habe dir noch gesagt, so 3, 2, 1. In dem Moment sieht Joko, dass das Klo auch sehr klein ist. Und Joko hat ja ein Faible für sehr kleine oder sehr große Sachen. Und er ist da unten in der Kajüte und lacht sich tot. Und wir hören einfach durch alle Poren immer nur das Lachen von Joko über das sehr kleine Klo, auf das er sich da irgendwie draufquetscht.
Aber wie ist denn das unter Bootsleuten, auch auf so einem See, wenn so teilweise Boote eng an eng stehen? Ist es dann trotzdem legitim, dass man nach hinten, also ein Achter geht, also an das Heck vom Boot und da runterpinkelt, ist das erlaubt oder nicht erlaubt?
Hat auch einer gemacht.
Na, das hat niemand gemacht.
Das hat Joko auch gemacht,
ja.
Vorher.
Aber ist das offiziell erlaubt?
Nee.
Machen Bootsleute sowas?
Also, das war so, als Joko das gemacht hat, waren noch nicht so viele andere Leute da.
Ja.
Also, sowohl am Ufer als auch so drumherum.
Ja.
Und als dann Und später waren dann mehr Leute da.
Ja.
Als du das machen wolltest.
Ja, dann habe ich das aber nicht gemacht.
Verstehe ich.
Weil ich das, ich finde auch immer so Leute, weißt du, was ich auch immer so super eklig finde? Ich verstehe das total, dass wenn man joggt oder auch so, keine Ahnung, vielleicht hat man irgendwas Komisches gegessen oder irgendwie das falsche Kaugummi im Mund gesteckt und auf einmal hat man einen merkwürdigen Geschmack im Mund. Und wenn das jetzt nicht zur ganz normalen Gewohnheit dazu gehört, kann es mal sein, dass man einmal in 7 Wochen denkt, ich spuck jetzt hier hin, weil man irgendwas im Mund hat oder irgend so. Mhm. Dass man irgendwo so auf der Straße hinspuckt. So, kann ja mal passieren, unter gewissen Umständen, dass man das mal was ausspucken muss, zum Beispiel. Dann würde ich mich aber immer 500 Mal umgucken, ob irgendwo jemand ist, der das sehen könnte. Und sobald da jemand wäre, der das potenziell sehen könnte, egal wie heimlich und verdeckt ich das mache, würde ich das natürlich nicht machen, egal wie eklig der Geschmack ist in meinem Mund. Aber es gibt so Leute, gerade beim Joggen oder so, die einem entgegenkommen, die das vollkommen normal finden. Die das ganz normal finden, dass sie einfach mal so auf den Boden spucken, während die einem so entgegenlaufen. Oder während sie gar nicht wissen, ob jemand hinter ihnen ist.
Ja.
Auch normale Leute.
Jakob ist so leise,
dass Ich weiß, da kommt das gleich in Geständnis.
Nee, ich habe also tatsächlich...
Es ist so widerlich.
Die einzige Situation, in der ich so spucken muss beim Joggen, ist, wenn mir eine Fliege in den Mund fliegt.
Ja, sowas.
Das passiert in letzter Zeit wirklich oft. Ja. Weil wirklich gerade ist irgendwie eine sehr fliegenreiche Zeit.
Weil aber warum hast du den Mund so weit auf?
Dann? Weil ich wirklich, also man soll ja durch die Nase atmen eigentlich beim Joggen. Ja, also. Das fällt mir wahnsinnig schwer.
Ja.
Weil das ist, das macht wohl alles besser, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Deswegen habe ich ganz oft eine Fliege im Mund und die muss dann raus. Aber ich würde jetzt auch nicht so und so, ne? Das würde ich auch nicht machen. Es gibt wirklich viele, die sowas
machen.
Aber
was sind denn das für Leute?
Es gibt ja sogar beim Fußball Leute, die machen das auch so durch die Nase. Die schießen das so richtig raus.
Ja, das,
ne?
das gibt's ja auch noch.
Das findest du aber okay, oder was?
Nee, aber das
ist noch ekliger.
Ja, total. Aber das ist nochmal, es gibt ja auch Leute, die einfach so, was weiß ich, auf dem Gehweg scheißen. So. Also es gibt so bestimmte Sachen, die sind so indiskutabel. Das ist ja vollkommen klar und es gibt jetzt auch nicht viele Menschen, die das machen. Das ist ja dieses berühmte Bauarbeiter-Nase putzen, ne? Mhm. So nennt man es und ich möchte jetzt Bauarbeiter nichts unterstellen, aber...
Vom Professor sieht man es aber auch selten.
Sieht man es eher selten und das ist aber so widerlich, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das da ist so eine Sache, die ist so an der Grenze zur Akzeptanz in gewissen Lebenssituationen, denke ich manchmal. Und ich finde, das muss ganz schnell wieder zurück in den geächteten Bereich der Dinge, die man in der Öffentlichkeit tun darf.
Ich habe da ganz
widerlich.
Außer es fliegt einem wirklich eine Fliege.
Ich habe mal, es war, als ich so 9 oder 10 war, weiß ich noch, dass das so cool war, immer so auf den Boden zu spucken. Mhm. Das war irgendwie so ein Ding, ne?
War in der Schule bei mir auch.
War so ein Ding.
In der Bushaltestelle.
Komischer, da sitzt man und macht so ein Spuckesee, ne? Auch super widerlich. Aber auch so, dass man so immer so hinspuckt, das war so ein Teil von so einer Geste, die irgendwie als cool galt. So ähnlich wie Rauchen oder so. Das war irgendwie so, irgendwas daran fand man cool. Und dann weiß ich, da war ich noch sehr klein, da war ich so mit meiner Mutter, waren wir im Wald und haben Pilze gesammelt. So klein war ich noch, dass mir das noch richtig Bock gemacht hat. Und dann war ich so an der Hand von meiner Mutter und trotzdem war ich aber auch schon in dem Alter, wo ich mir angewöhnt habe, irgendwo hinzuspucken. Und dann habe ich das auch im Wald gemacht. Und ich war mir keiner Schuld bewusst. Ich laufe mit meiner Mutter da lang, die so ein Pilzkörbchen in der Hand und dann spucke ich da irgendwo hin. Und dann hat die mich zusammengefaltet. Das weiß ich bis heute noch. Ich kann mich noch an die Bäume erinnern, wie die aussahen drumherum, weil ich so einen Turbo-Ärger gekriegt habe, weil sie gesagt hat, das ist eklig, das ist widerlich. Vielleicht kommt das auch daher, dass mir das so,
das ist es,
so aufgeprägt wurde in dieser Sekunde, dass man das nicht macht. Das hat richtig, richtig Ärger gegeben. Hat
gesessen.
Da habe ich, da haben wir Gott sei Dank eine Rubrik dafür.
Berlin, Steckerfrei, wir checken das für dich.
Und jetzt habe ich da wirklich, das frage ich mich seit Jahren und das geht generationenübergreifend, weil mein Vater hat es schon darüber aufgeregt, dass bei Fußballspielern gerne gespuckt und hier die Nase, die Scheiße da raus und. Das ist ja gang und gäbe. In jeder Pause im Fußballspiel siehst du Leute da rumspucken. So weit, so gut, könnte man sagen, ja, das sind Profisportler und das muss vielleicht raus. Da stelle ich die Frage, beim Handball, was jetzt nicht unbedingt unanstrengender ist, was man in der Halle spielt, siehst du nie jemanden spucken. Also es kann nicht daran liegen, dass dieser Leistungssport das irgendwie bringt. Ja. Es ist eine Marotte von Fußballern weltweit. Und meine Frage geht an unseren Kollegen Toni Kroos von Einfach mal Luppen, dem Podcast. Ich möchte wissen, wer damit angefangen hat, warum da rumgespuckt wird, wie ob auch das weiße Ballett von Real Madrid das Spucken erlaubt auf dem Rasen und warum das in Sportarten wie Handball und so nicht der Fall ist. ist und warum das nicht gemacht werden muss. Meine Frage, meine Checkerfrage an Toni Kroos.
Fragezeichen?
Ne, ich glaube, es hat was mit Hallenboden und Rasen zu tun oder so, aber wir sind gespannt auf die Antwort. Wir geben das mal weiter.
Ja, aber klar hat das was mit Hallenboden und deswegen kommen die gar nicht in Verlegenheit, dahin zu rotzen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber das sagt ja auch nur, es geht auch ohne. Und dann frage ich mich, warum muss, ich sehe gedanklich, ich schließe die Augen und ich sehe Kimmich da rumrotzen.
Frech.
Ja. Das stimmt, nee, das ist für ein gutes Thema mal.
Super Thema.
Ja, so. Ich finde es gut, das sollen die mal ruhig sagen und die können sich da auch mal was am Zippel reißen.
Statement, Toni.
Ja, eben, genau. Tun da immer so wie die feinen Leute und dann spucken die da hin wie die
unfeinen
Leute. Arschgeigen. So. Ich kann mich auch richtig heftige Worte.
Ja.
Ja.
Sollen wir jetzt die ganzen Ekelthemen noch schnell abhandeln, bevor wir dann wieder ein bisschen ruhiger werden?
Hast du noch was mit Füße?
Nee. Mir hat eine Geldsklavin geschrieben.
Ach.
Wir hatten ja in der letzten Woche haben wir...
Ist sie Sklavin oder ist sie Herrin?
Herrin.
Also, ne, Unterschied.
Ja.
Also, vor allem finanzieller Unterschied.
Ich habe Geldsklavin gesucht, ne?
Du hast Sklaven gesucht, aber jetzt hast du eine Geldherrin.
Genau.
Ja.
Also, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass das ein sehr besonderer Kink ist, dass man es geil findet, dass jemand anderes das Geld für einen ausgibt. Mhm. Und man so Befehle empfängt, was man der Person, die den Befehl gegeben hat, kaufen soll und so. Jetzt schreibt mir, ich halte es jetzt mal anonym, schreibt mir, regarding Geldsklave, es gibt Plattformen, auf denen man solche Pläsierchen buchen kann. Ich habe da selbst mal für circa ein Jahr ein Profil gehabt, um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Jetzt kommt der süße Absatz. Mein Geldsklave ist nachher leider abgesprungen, weil ich ihm den Befehl gegeben habe, ohne Bettdecke zu schlafen und er dann krank geworden ist.
Aber da merkt man aber schon, dass der Machthunger und die Machtgeilheit bei ihr auch Überhand genommen hat. Weil der war ja bloß Geldsklave und dann soll er ohne Bettdecke schlafen. Also da ist es wohl auch ein bisschen mit ihr durchgegangen.
Ist ein bisschen durchgegangen, aber ich glaube, sie fasst das ein bisschen weiter. Es ist jetzt nicht nur dieses typische, ich gebe dein Geld aus, sondern ich melde mich da irgendwo an und ich darf dir Befehle geben, was du tun sollst. Denn dann wird's...
Ohne Bettdecke.
Aber worauf ich hinaus wollte, es gibt so viel kranke Scheiße. Hier einige Beispiele von Aufträgen, die ich abgesagt habe.
Kann man das...
Wird's fies jetzt?
Ich sollte einen Pasta schicken, die in meiner Pipi anstelle von Wasser gekocht wurde.
Nee, Schmitty, das geht nicht.
Einer wollte Muffins mit der Spezialzutat Kakao.
Nein, jetzt reicht mir jetzt auf. Das ist eklig. Das ist ein Familienpodcast. Bitte,
nee, hab damals aber in einer WG gewohnt und stell dir mal vor, die Küche...
Nein,
das ist ja schlimmer als bei ab 17 hier mit der Kacke, ey.
Abgebrochen das, ne?
Ja. Wir sind hier im
nächstes Thema.
Podcast.
Wie war dein Wochenende? Was hast du mit den Promis gemacht? Wie sehr wirst du Pocher? Ja, komplett.
Haben wir gestern schon besprochen.
Erstmal möchte ich gerne noch, weil wir sind ja gerade noch im ekligen Teil, ne? Mhm. Und wir haben letzte Woche, hast du, Klaas, eine Nachricht zu Rex Gildo bekommen, ne? Mhm. Und dann habe ich hier so aus der Laune heraus gesagt, dass wir ein guter Ort sind für so Promi-Schmuddelgeschichten und so, ne? Mhm. Und dass man die ja wirklich immer gerne schicken kann, ne? Und also meine Güte, was habe ich da an Sachen gelesen? Und die kann man alle nicht sagen, weil das ist natürlich auch rechtlich einfach eine Schwierigkeit, ne?
Aber kannst du die jetzt ohne den Promi sagen?
Nein, also erstmal, es ging teilweise um Kokain in der Schlagerbranche, ging es. Also wirklich, meine Güte, was musste ich da lesen?
Da nehmen die das.
Das war wirklich, also da wird gekokst, bis der Arzt kommt. Angeblich mutmaßlich.
Ja, jetzt mal das Wochenende, bitte. Können wir das jetzt mal...
Das ist gar nicht so interessant. Das ist eigentlich nur interessant für Leute, die in den 90er und 2000er Jahren begeistert Fußball geguckt haben.
Worum geht's
wie
denn?
Wie ich ja als fußballsozialisierter Mensch. Ich war am Wochenende am Tegernsee mit unserem lieben Freund Joko Winterscheid und unserem lieben Freund Micky Beisenherz. Und wir haben teilgenommen an einem sogenannten Benefiz-Fußballspiel. Und in weiser Voraussicht habe ich natürlich nicht Fußball gespielt, nachdem ich ja vor einigen Monaten gesehen habe, wie Joko bei diesem Werder-Spiel zum Abschied von Claudio Pizarro aufgespielt hat.
Das ist immer noch mein größter TikTok-Hit.
Ja, das ist.
Wie Joko den Ball hinterher schaut.
Das ist ja durchs Internet wirklich viral gegangen, wie Joko versucht, ein Tor zu schießen. Und ich weiß ja noch aus früheren Zeiten, als wir hier so eine Arbeitsfußballgruppe hatten, in der Joko auch immer mal wieder mitgespielt hat, dass Joko doch aber auch wesentlich besser Fußball spielt als ich. Also deutlich besser. Das heißt, ich konnte mir in Abstufung ausrechnen, wie das etwa aussehen würde, wenn ich das spiele. Deswegen habe ich dem widerstanden und Joko war Trainer und ich war sein Co-Trainer von einer Promi-Mannschaft, die dort angetreten ist gegen eine andere Altlegenden-Promi-Mannschaft.
Eine Promi-Mannschaft.
Von Fußballern aber eigentlich, auch so ein bisschen reingemixt.
Also das war ein Benefizspiel von einem sehr, sehr guten Hotel.
Ein schönes Hotel, das Bachmeier-Weißach-Team gegen die Bananenflanker-Legenden.
Merkst du und, was? Bananenflanker-Legenden.
Ja, das sind ganz tolle Fußballer gewesen. Da merke ich gar nichts.
Ja, nee, aber bei welchem nicht. Verein hat eigentlich, Marc Terenzi war beim AS Rom oder wo war der?
der war da nicht. Nein, nein, das war eine erlesene Auswahl.
Jay Kahn, wo hat der gespielt?
Nein, das war eine erlesene Auswahl. Weltfußballer, Deutschlands einziger Weltfußballer. Fußballer.
Ja.
Lothar Matthäus hat er mitgespielt.
Ja, genau.
Dann der Kugelblitz, Ailton, die Legende.
Ja.
Claudio Pizarro hat mitgespielt, Nelson Valdez und viele, viele andere noch.
Ja, und Big Brother Jürgen, wo, war der in deinem Team oder wo war der?
Der war auch nicht dabei.
Slatko?
Nein,
habt ihr noch eine Single aufgenommen am Ende?
War auch nicht, aber es lag in der Luft.
Ja.
Es lag in der Luft. Naja, aber es war
hast du mitgemacht?
Da hab ich ein bisschen mitgebracht.
Danach noch eine Baumarkteröffnung, oder wie?
Nein.
Jetzt wollen wir wissen, was war los, was wurden für Sachen besprochen, was sind, deswegen will man das ja sehen, deswegen interessiert einen das als Zuschauer und auch als, weiß ich nicht, jemand vom Boulevard oder so, würde man jetzt wissen wollen, was wird da besprochen, wer ist wie drauf, wer kann nicht mehr richtig laufen.
Also das ist im Grunde aber wenig ergiebig für so einen Podcast, weil das sind alles Geschichten aus der Zeit, als die Fußballer noch Fußball gespielt haben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, zu langweilig. Aber es ist natürlich, für einen Fußballfan ist es natürlich Gold. Wenn dann Lothar Matthäus nochmal erzählt aus der Kabine oder man hört, wie hat zum Beispiel früher bei Bochum, wie hat der Trainer nochmal die Mannschaft heiß gemacht? Der dann zum Beispiel so noch restalkoholisiert mit so einer pelzigen Zunge als Ritual hatte, ganz schnell zwei Kuchen zu essen, dabei aufzustoßen und nur rudimentäre Angaben zur Gegnermannschaft zu geben. Also es ist auch
war
so.
Das Peter Neuro?
Da will ich nichts zu sagen, aber vielleicht. Aber wirklich, das ist so ein absurdes Ritual. Zwei Kuchen ganz schnell vor der Mannschaft sind und dann immer so aufzustoßen. Der Gegner heute heißt. Das ist ja herrlich. Also, das sind so wahnsinnige Geschichten. Oder einfach mal Ailton sehen, mit freiem Oberkörper.
Ja.
Und zu sehen, das ist unglaublich. Da ist jemand, der mal Torschützenkönig der Bundesliga war. Ich glaube, fast 40 Tore geschossen hat und Werder fast alleine zur Meisterschaft. Und dessen Kopf ist direkt an den Schultern montiert. Und der ist aber so schnell heute noch, dass man es nicht glauben kann. Ein Antritt, unfassbar.
Mit Joko war ich mal essen in München und da kam dann irgendwann auch Lothar Matthäus zu uns an den Tisch.
Oh.
Und wir dachten beide, oh Gott, ey, was haben wir erzählt oder so, gibt's jetzt Ärger, ne? Haben wir irgendwo mal einen blöden Spruch gemacht und so, weil denkt man immer, ne, wenn da jemand so auf einen herantritt, denkt man immer erstmal, oh, was habe ich gesagt. Und dann hat er aber gesagt, ja, seine damalige Freundin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß,
Weiß er selber auch nicht mehr.
Und die Mutter der Freundin. Und die Mutter hatte Geburtstag an dem Tag. Und dann hat er nur gesagt, ja, also wir gehen jetzt gleich mal raus, neben den Laden. Und da haben wir hier haben wir mitgebracht aus dem Urlaub. Wir haben so Nelkenzigaretten hier. Die wollen wir gleich rauchen. Kommt ihr mit?
Ach.
So, eine völlig kuriose Idee. Und dann haben wir so gesessen beim Essen und gesagt, ja, jetzt gerade essen wir noch, aber gleich würden wir bestimmt Nelkenzigaretten rauchen. Warum nicht? Und dann sind wir tatsächlich hinterher, weil ich dann zu Joko gesagt habe, komm, das lass uns jetzt nicht entgehen. Jetzt gehen wir da raus und gucken mal, was da los ist. Und dann waren die also gut drauf und hatten auch so ein, zwei Champagner schon so irgendwie. Also war ja Geburtstag von der Mutter, glaube ich, der Freundin. Man hätte auch denken können, das ist ein Pärchen mit der Tochter. Aber so, denn, also die Mutter hatte Geburtstag. Und dann weiß ich noch, dass die alle so durcheinander geredet haben und ich habe keine gute Geschichte praktisch an dem Tag mitgekriegt, weil Joko wollte irgendwas wissen zu Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Und Lothar hat auch fünfmal angesetzt, um eine Geschichte zu erzählen, kam aber nicht durch, weil immer wieder die Aufmerksamkeit ihm praktisch abgeschnitten wurde von den anderen Beteiligten. Und er hat immer so die Geschichte so angefangen und dann hat man gesagt, ja. Und dann war es zu laut drumherum, hat er wieder aufgehört. Und deswegen habe ich also keine einzige Geschichte gehört an diesem Tag. Kann mich aber noch gut daran erinnern, mit Lothar Matthäus mal Nelkenzigaretten geraucht zu haben.
Also das ist vielleicht nochmal so die Erkenntnis dieses Trips. Fußballer erzählen wahnsinnig gern die Geschichten aus der Zeit, aber die kann man leider alle nicht in der Öffentlichkeit erzählen.
Hast du Uli Hoeneß auch getroffen?
Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Der sah wirklich ganz schön blass aus, muss man sagen. Krank und blass. Und das fand ich interessant. Da kommt da so ein halbes Stündchen zu so einem Fußballspiel und sofort generiert er eine Bildschlagzeile. Der muss nur einmal in in die Öffentlichkeit gehen und schwuppdiwupp ist er Aufmacher. Der hat da ratzifatzi mal so eben nebenbei nochmal Lothar Matthäus beleidigt, der eben praktisch auch 5 Meter neben ihm stand. Sagt, der Lothar, der kriegt ab Ende, kriegt jetzt keine Informationen mehr. Und Lothar hat auch sofort zurückgekeilt via Bild-Zeitung. Und so scheint das da zu laufen. Ne? Und was aber vielleicht auch noch eine Erkenntnis war, wenn man so diese ganzen Geschichten über den Fußball hört, dass man denkt ja, das sind der Vereine, die setzen hunderte Millionen um. Und da müssen wirklich Fachleute am Werk sein, wie in großen Konzernen. Ne? Aber wenn du diese Geschichten hörst, wie rumpelig das da zugeht, also wie in so einem Minidorf mit einem Bürgermeister und da werden so aus Eitelkeit die bizarrsten Entscheidungen getroffen, die wirklich mehrere Millionen Euro verbrennen.
Aber nur in den 90ern ist, oder jetzt auch?
Nein, das ist bis heute offenbar so und man kann es wirklich nicht glauben. Also es gab mehrere Momente, wo ich mit offenem Mund war, aber das kann man leider nicht, kann man nicht weitererzählen. Naja. Aber einer hat auch eine teure Scheidung, da war ich auch überrascht. Also ging es wohl auch um 40 Millionen eben. Aber interessant, da ist interessant, was da so alles passiert.
Und der ist wahrscheinlich dann noch nicht mal pleite danach.
Nein, das ist, das hat jetzt gar nicht, weil es nicht weiter der Rede wert.
Das ist wirklich eine merkwürdige Welt. Ja. Wir haben neue Kollegen hier bei Studio Bummens. Wollte ich kurz drüber reden. Ab 17.
Ab 17.
Ja, können wir jetzt jeden Tag hören. Ab 17. Habe ich jetzt schon gehört, 2 Mal.
Ja.
Fand ich witzig und beklemmt.
Sowohl als auch, ne?
Beides.
Also das ist ja dein Ursprung eigentlich.
Das ist die Ursuppe, aus der ich gezeugt wurde.
Deswegen wollte ich es auch nochmal erzählen, weil ich habe Jakob ja kennengelernt, als er ja noch unter seinem Künstlernamen noch unterwegs war.
Ja.
Fetti Fettmannsdorf.
Richtig.
Ne? Kurz für Freunde Fetti.
Ja.
Und...
Es waren andere Zeiten.
Es waren andere Zeiten. Ja. Und diesen Namen hat dir Tommy Wosch gegeben.
Ja.
Mittlerweile.
Würde er es nicht mehr machen.
Nein.
Bin ich mir nicht sicher so. Aber er ist jetzt zusammen mit seiner Frau Katrin Wosch. Hat er jahrelang eine Radiosendung gemacht, die man hier in Berlin kannte und gehört hat. Und jetzt gibt es das also bundesweit als Podcast. Heißt nicht mehr ab 18 wie früher, sondern ab 17, also diese Uhrzeit jetzt kommt immer am Feierabend, kann man es hören. Und ich finde es ich musste sehr lachen und ich musste ein paar Mal mich hart durchcringen, wenn die da irgendwo anrufen, irgendwelche Leute, das kann ich mir nicht so haben, ich weiß nicht warum.
Weil du wahrscheinlich selber oft in der Situation warst, dass du oder bist, dass du so an irgendwem so einen Streich verüben musst. Oder
ja, weil so vielleicht bin ich da zu empathisch mit der Situation oder so.
Aber man muss das vielleicht nochmal erklären, also ab 17, das ist ein Podcast, der so ein bisschen wie der erste Tagesrückblick dienen soll des Tages, der Tag ist dann fast vorbei und man geht dann, fährt vielleicht mit dem Auto in Feierabend, fährt mit der S-Bahn nach Hause, ist auf dem Rad, hat so einen Ohrstecker drin und dann kann man mit den beiden nochmal so ein bisschen den Tag Revue passieren. Das
ist wie
lassen,
so Apokalypse und Filterkaffee für Leute, die sich gar nicht so für Zeitungen interessieren.
Das ist ja wirklich aber eine große Empfehlung. Die beiden friemeln sich gerade warm und die Idee ist natürlich, man guckt auf einen Tag zurück, hat man einen Interviewpartner oder auch nicht. Promis sagen auch nochmal, wie ihr Tag war unter anderem und eine tolle neue Rubrik, muss ich sagen, da habe ich sehr, sehr gelacht. Die heißt Succession am See und da hat Tommy seine Kinder versammelt und hat mal so ein bisschen schon mal übers Erbe gesprochen. Es geht damit los, dass er sagt, so liebe Kinder, ich bin ja sehr, sehr reich und irgendwann kriegt einer von euch mein Geld. Und die Kinder so, ja, so alle unterschiedlich, also 4, 5, 6, was weiß ich. Und dann sagt er so, wer hat mich denn am liebsten? Ich. Und was ist mit dir? Warum du nicht? Und ihr wisst ja, es ist ein toter Vogel im Garten. Wer wird den denn mal entsorgen? Und so Schritt für Schritt guckt er, welches seiner Kinder würdig ist, da mal das Geld in Empfang zu nehmen. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, und ich habe gerade auch über deine Herkunft da gesprochen. Das heißt, da warst du was genau eigentlich als in deiner Rolle als Fetti?
Na, ich war, tatsächlich war das eines meiner ersten Praktika beim Radio. Und ich bin da als großer Tommy Wosch-Fan gelandet und da habe ich wirklich so erstmal so Praktikantenaufgaben gemacht und dann später habe ich dann irgendwie Interviews vorbereitet oder so irgendwas gemacht, was ich dachte, das wäre recherchieren, damit man nämlich immer ab 18 Uhr eine Sendung hat, die so ein bisschen den Tag abbildet und später eben bin ich als Fetti Fettmannsdorf rein und habe immer einen Nachrichtenüberblick
präsentiert. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Und das war tatsächlich auch, das klingt lustig und so, aber das war irgendwie so... irgendwie sein Name.
Im Kontext der Zeit war es witzig.
So, ja, so
fand ich selber auch sehr witzig.
Ja, und da hat man aber auch nicht mehr drüber nachgedacht.
Große Freude dran.
Da hat man nicht mehr drüber nachgedacht, weil das war so, die hat dich halt so genannt und dann so wie bei Pfeife, man denkt, ja, wo kommt's her? Also was weiß ich. Ja. Irgendwoher kommt's halt. So, und dann habe ich dich so abgespeichert in meinem Handy damals.
Ich weiß, ja.
So, als Jakob Fetti. Weil ich wissen, also wirklich einfach.
Hansa ohne, übrigens auch.
Ja, ohne, ja, weil ich ihm das geschickt habe. Ja. Nur ohne drüber nachzudenken, habe ich das gemacht. Und dann irgendwann musste ich deine Nummer mal Jan Delay schicken.
Ach.
So, der braucht irgendwie deine Nummer. Und dann habe ich dem einfach die Nummer geschickt. Dann hat er zurückgeschrieben, ihr seid solche Schweine. Dann sage ich so, warum denn? Ja, ihr so, ne, das ist doch wirklich, das muss doch nicht sein. So, was muss denn sein? Und der hat sich darüber aufgeregt. Hat er gesagt,
das
ja,
finde ich gut.
Ja, ja, fand ich ja. auch gut. Und dann hat er gesagt, ey, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Und ich wusste gar nicht, was er meint. Und ja, und wie geht man denn miteinander um und so. Der war so ein bisschen belustigt, aber auch aufrichtig, also
das ist lieb.
Erzürnt und hat gesagt, das macht man nicht und ich soll mir das mal überlegen. Und dann kam ich erst drauf, meine Gedankenstütze von damals, die er natürlich überhaupt nicht kennen konnte, ist natürlich einfach so rübergeschickt, ein bisschen merkwürdig. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt schreibe ich mal deinen Nachnamen dahin.
Statt. Aber da sowas kann auch extrem schief gehen, wenn man sich solche Gedankenstützen an den Namen heftet, ne? Also wir haben einen gemeinsamen Freund, der hat eine Gedankenstütze, da hat er geschrieben, der super langweiliger Typ, hat er geschrieben. Mhm. Und dann kam er in die Situation, dass er den nochmal getroffen hat und er sich nicht sicher war, dass sein Gegenüber, ob die schon Nummern getauscht hat. Dann hat er ihn angerufen und dann hat er nicht hingeschaut und hat gesagt, um ihm zu zeigen, ich habe die Nummer schon, stand dann da, was ich, keine Ahnung, Jens, super langweiliger Typ. Oh. Peinlich auf 10, ey.
Naja, aber da habe ich auch so eine ganze Reihe von, die heißen einfach nur nicht rangehen.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr warum oder wer. Da steht einfach nicht rangehen 1 bis 20. Und da gehe ich dann auch nicht ran. Also da weiß ich dann gar nicht mehr, was sich dahinter verbirgt, aber ich werde irgendwann mal eine solide Entscheidung getroffen haben, dass man da
besser. Das ist bei mir einfacher, ich gehe nirgendwo ran. Da brauche ich das auch nicht labeln.
Steht bei mir eigentlich, wenn ich, also okay. Weil manchmal denke ich, dass bei mir steht nicht rangehen, wenn ich dich anrufe.
Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe dir schon das Herz gebrochen damit.
Ja, hast du, hundertprozentig. Absolut, total.
Das tut mir leid.
Schmitti, uns erreichen Nachrichten aus deiner Heimat. Da ist was ganz Großes am Kommen. Kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Ja, da muss man auch sagen, da...
Ist auch so eine Art Benefizkick, kann man sagen.
Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Aber da würden sie sich freuen, wenn der Pocher kommt. Was ist da los?
Oh, ich hätte es euch nicht zeigen sollen, ne? Ich hätte es euch nicht zeigen sollen. Ich schäme mich sehr.
Wieso?
Ich schäme mich.
Was ist denn da? Schach-WM?
Oder ist da irgendwie, keine Ahnung, ist da irgendwie so eine Art Halbmarathon hier durch Saarland oder so?
Ein Triathlon?
Den Saarlauf oder sowas?
Ja.
Was ist denn da? Was passiert denn da? Was machen die?
Es ist wirklich, es wirft ein falsches Licht auf meine Heimat wieder. Weil das Floyd ist natürlich Mayweather jetzt Box nur so wieder. Unterm Brennglas so eine Kleinigkeit aus meinem wunderbaren Bundesland, Saarland, so rausgepickt, mit dem ihr Freude habt.
Komm, erzähl mal jetzt, was Thomas Boumaier. Was ist los da?
Ich muss mal
kurz. Ey, oder dürft ihr ein EM-Spiel austragen?
Nee, das liegt wahrscheinlich daran, die Nationalmannschaft, da läuft es ja gerade nicht so.
Nee.
Ne? Das ist ja irgendwie interessant. Habt ihr EM-Fieber für nächstes Jahr? Nee, nein. Und dann hat sich das Saarland natürlich überlegt, wo könnten wir denn noch so ein Sportevent kreieren, das ein bisschen besonderer ist und so ein bisschen
kommt
noch das
Lothar
Herz
Matthäus?
Mitbringt. Das liegt an uns, wie wir das jetzt gestalten. Aber ich sag mal,
was ist jetzt los? Sag.
Was ist der Wettkampf?
Also was wir schon mal sagen können ist, da wurde 1 und 1 zusammengezählt. Was interessiert die Leute? Was können wir gut? Und wo ist alles praktisch schon da?
Ja, also wir waren ja mal in meiner Heimat, ne?
Genau.
Und da waren wir ja auch im Globus Baumarkt, ne?
Genau, das war gut.
In Homburg-Einöd.
Mhm.
Und dann habe ich euch da gezeigt, dass die sehr bekannt sind für ihren Fleischkäsebäck.
Das sind für alle, die jetzt sagen, warum redet er so komisch? Hat der einen Schlaganfall? Nein, das ist saarländisch, ne?
Mhm.
Und das ist also ein riesengroßes
Hummerschwanz.
Stück. Riesengroßes
mit Kaviar.
Stück.
Ja,
so. Nein, es ist so ein riesengroßes Stück, wie so Leberkäse sieht das aus, aber halt so wie so ein großer Würfel. Eigentlich, das ist eigentlich so groß wie so ein Rubik's Cube, aber aus Fleisch. Und oben und unten sind dann jeweils noch so kleine Brötchenhälften.
Weißt du, wie das gemacht wird, Klaas? Da fängt ein Saarländer ein Schwein, dann wird mit der Säge der Kopf ab, die Beine ab und der Schwanz ab, und dann wird das, was übrig bleibt, zwischen zwei Brötchenhälften
gelegt.
Genau,
voll wird's rasiert.
Mit Senf noch.
Ja.
Wir können ja mal reinhören, wie Jakob Lund einen dieser Fleischkäse weg in Einöd bestellt hat.
Guten Tag, Samuel. Hän ihr Fleischkäse weg?
Einer dir, ist die beste im ganzen Saarland.
Okay. Machen wir mal drei Stück.
Drei Stück, Leute.
Und ist das die Scheibe?
Ja.
So dick?
Ja, ich soll so dick sein.
Ja.
Ah ja.
Gut und günstig. Leck.
Gut und günstig.
So, also wir erinnern uns, das ist ein Riesending im Saarland, der Fleischkäse weg im Globus Einöd, ne?
Mhm.
Und jetzt hat sich Globus Einöd halt ein ganz besonderes Event überlegt und hat aber gleichzeitig ist es auch ein Hilferuf. So. Und vielleicht können wir da ein bisschen unseren Teil beitragen, dass wieder was ein schönes Event im Saarland stattfindet. Mhm. Ultimatives Fleischkäse-Wettessen. Homburger Globus sucht noch Teilnehmer.
Glaube ich.
Anfang Juli soll im Globusmarkt in Homburg-Einöd das ultimative Fleischkäse-Wettessen stattfinden. Aktuell werden noch TeilnehmerInnen gesucht. Am 8. Juli 2023 ab 11 Uhr soll es im Globus stattfinden, das ultimative Fleischkäse-Wettessen.
Ja.
Wie das Saarunternehmen am gestrigen Montag auf Facebook mitteilte, werden noch tapfere Kandidaten gesucht, die sich der Herausforderung stellen wollen.
Mhm.
Bist du bereit, dich dem Wettessen zu stellen und dein Talent als Fleischkäse-Verzehrer unter Beweis zu stellen, hieß es in dem Zusammenhang. Interessierte können sich am Empfang der Markthalle für das Wettessen anmelden. Zu gewinnen gibt es bei der Veranstaltung laut Facebook-Beitrag ein Grillpaket im Wert von 100 Euro.
Boah,
da hat man da endlich mal Fleisch. Sollten über 10 Kandidaten zusammenkommen, werde der Wettkampf in mehreren Runden stattfinden.
Oh.
Das Saarunternehmen will zudem nach eigenen Angaben für Unterhaltung zwischen den Durchgängen sorgen.
Ja, da bin ich auch gespannt.
Also, worauf wartet ihr noch? Meldet euch an und werdet zum Fleischkäse-Weg-Champion. So Globus abschließend.
Woran merkt man, dass das auf jeden Fall sehr gut wird, soll ich sagen?
Ja.
In der Anmoderation und in dieser ganzen, in dem Text, da steht drin, dass das ultimative Essen ist.
Ja.
Das ist nicht einfach so irgend so normales Wettessen von Fleischkäse, sondern es ist das ultimative.
Vor allen Dingen, wir haben ja jeder so ein Ding gegessen, ne?
Mhm.
Und das ist wirklich, ich würde sagen, so eine Scheibe ist 10 Zentimeter dick, ist keine Übertreibung. Und ich würde sagen, maximal könnte ich davon anderthalb essen.
Ja. Also bevor du hast den einen nicht geschafft, ne?
Ja, na ja, doch, den einen habe ich schon geschafft, aber dann, da war ich schon extrem satt.
Ja.
Und einen halben würde ich mir doch irgendwie reinquetschen, aber da ist absolut Schluss.
Okay,
ich glaube, es gibt auch so eine maximale Anzahl an Fleisch, die der Körper überhaupt nur essen kann.
Ich finde, es kommt sehr darauf an, wie Thomas trainiert. Also man muss doch den Magen darauf vorbereiten einfach. Also weißt du, es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach da hingeht und sagt, man geht jetzt auch nicht einfach so, sagt, hallo, hier Marathon, ich mach mit und so, hat noch nie trainiert. Sondern man muss sich dann natürlich irgendwie, ja, körperlich vorbereiten. Und wir müssen uns jetzt genau überlegen, wie wir dich praktisch fit machen für den Wettkampf.
Nee, brauchst du ja gar nicht überlegen.
Hey, aber Schmidti, du hast doch schon seit Kindesbeinen an trainiert, schon als drei Fleischkäsewerk hoch hast
das
du
das stimmt,
schon.
Ich war gut in Form teilweise.
Nächstes Jahr ist er dann auch Nummer eins als der dickste Berliner. Das ist nicht mehr der schönste, auch noch der dickste.
Also wie würden deine Chancen stehen? Wie viele könntest du dir reinquetschen? Und es geht ja auch auf Schnelligkeit, ne? Das geht ja nicht um die reine Quantität.
Ja, also Geschwindigkeit, ich bin sehr schneller Esser. Ja.
Wie ist denn das? Ist das wie beim Hotdog? Also muss man das Brötchen mitessen?
Ja.
Wieso?
Das frage ich mich.
Sonst ist ja kein Fleischkäse
dazu,
weg.
Das ist ja nur
weg.
Fleischkäse.
Ja, genau, weg heißt der Brötchen. Ne? Ja,
das
okay.
Ist ja wohl klar. Nein, alles, was
ja,
also das Papier so krass. Natürlich nicht, aber sonst alles, was da so ist, muss man aufessen.
Boah.
Also ich glaube, ich würde, wenn ich vorher so ein bisschen mit Wasser meinen Magen geweitet habe und so, dann könnte ich, vielleicht muss ich die Brötchen auch in Wasser tunken, dass sie ein bisschen aufhören.
Ja, das ist ja okay.
Ist das so, kann man den Magen weiten mit Wasser, so ähnlich wie man jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen Luftballon und man hängt den so an den Wasserhahn.
Mhm.
Und dann macht man
so, sich
so
aus,
Wasser,
ne?
in den Luftballon rein, dann hängt er irgendwann so runter, weißt du, so, und wird so tropfenförmig groß und so.
Ja.
Kann man das mit dem Magen machen, mit Wasser?
Ich glaube schon.
Okay, das ist gut.
Ich glaube, das geht schon, dass man trinken kann und dadurch den, ne, und ich glaube, ich würde zwei schaffen, wenn ich es mir wirklich reinwürge, so.
Ja, das reicht nicht. Wir müssen dich auf drei
trainieren.
Kriegen.
Ja,
weil
vielleicht bin ich dann einfach nicht der richtige Kandidat.
Nein, nächste Woche.
Jetzt wirf die Flinte nicht ins Korn.
Nächste Woche bringe ich hier gegenüber vom Supermarkt mal drei Testwäckchen da mit.
Ja.
Und dann kannst du die mal hier reinstopfen gegen Ende der Folge.
Ihr habt da was missverstanden.
Wieso?
Ich werde da gar nicht mitmachen.
Wieso nicht?
Ich werde da gar nicht mitmachen. Ich habe jetzt den Aufruf getätigt. damit dieses schöne Sportevent in meiner Heimat von Bestand ist und es mehr als mehrere Runden geben darf.
Das kann ich nicht verstehen jetzt.
Ja, warum glaubst du?
Welche Unterhaltung ist da während den Runden wohl zu? Also ja, die kündigen ja an, großartige Unterhaltung zwischen den Runden. Was wird da wohl da?
Weiß nicht, wer ist denn da noch berühmt, also bei euch? Wer ist denn, gibt es speziell im Saarland bekannte Künstlerinnen und Künstler, die wir hier gar nicht kennen? Zum Beispiel in Oldenburg gibt es Judith und Mel.
Ja, ne? Wer ist Mel, das?
Ja, so Schlagerleute, aber die sind auch bundesweit bekannt, aber Mel war ein Kumpel von meinem Vater.
Aha. Echt? Ja. Echte Mel.
Der echte Mel.
Geil, ich habe den noch genau vor Augen, den Mel.
Ja, ja. Genau, Mel sah aus wie so, wie so eine healthy Version von Matthias Reim.
Ja.
Der sah eigentlich aus, wenn Matthias Reim so ein paar Bier weniger gekippt hätte, dann hätte er ausgesehen wie Mel.
Also im Saarland ja, gibt's, das da? Ist ganz schnell, also ich weiß nicht, ob Oskar Lafontaine da auftreten wird.
Mit was?
Naja, irgendwas, ja, da wird er was.
Kinder auf die
Oskar
Schulter.
Oskar und Maurice.
Vielleicht können sich Kinder bei ihm auf die Schultern setzen und dann wird ja. Dann trägt er die da rum, weißt du, als wenn man, wie man so auf dem Elefanten reiten kann. Ja.
In Runde 2 könnte Thomas Hayo noch einen Walk ja. Oder irgendwie nochmal ein Casting.
Was ist mit Mark Forster? Der spielt ja nicht bald bei euch da
der
im Betze.
Der ist Pelser.
Ach so, stimmt.
Bar. Soll sich verpissen.
Nee, der hat da gar nichts verloren, ne?
Nee. Aber wer ist denn noch aus dem Saarland?
Ich.
Ja, also.
Ja,
ja und da war Heinz Becker, Gerd Dudenhöfer.
Ja, komm. Pff, den wollen wir nicht sehen. Aber wir können ja auch anders gucken. Er muss ja nicht aus dem Saarland kommen. Wir können einfach sehen, wen praktisch, wer da zu erwarten. Jetzt mal regionsübergreifend. Wer könnte hingehen? Was ich gut
Gildo
fänd,
Horn.
Was ich ja. Gut fände.
Das wäre geil.
Gildo ja, Horn, find aus
ich
Trier.
Gut. Finde ich richtig super.
Oder die haben doch Marc Terenzi da aus seiner Stripgruppe rausgeschmissen, ne?
Ja.
Vielleicht könnte der jetzt praktisch einfach solo weitermachen, so wie Robbie Williams praktisch bei Take That ja auch aufgehört ja. Hat und dann solo durchgestaltet ist. Vielleicht könnte der das strippen.
Finde ich auch ganz
ich
geil.
Ich werde erstmal abklopfen, was die dazu sagen, wenn Klaas das Event moderiert. Wenn ich sage, ich habe da gute Verbindungen, der hat sich
Herr
da...
Schmied, weil das ist, wollte ich gerade sagen, das ganze Event ist großartig und wir unterstützen das fast als Partner-Podcast. Diese Handreichung würde ich auch als einer von drei machen.
Ich
aber
würde dich...
Am 8. Juli... Bin ich schon mal im Urlaub, da kann ich leider nicht.
Ich würde dich wie aus dem Stall Sauerland.
Ja, sehr gut.
Würde ich dich dahin coachen.
Ja, ich würde sagen, das würde ich mir
komm,
auch Mühe geben.
Jetzt gehst du noch mal rein, jetzt machst du noch mal hier ein bisschen hier, komm, jetzt hau ihn mal ein. Jetzt gehst du rein und schnappst du dir das Ding und dann beißt du da richtig rein und dann versenkst du da deine Zähne vorne und dann ziehst du dir das einmal da über den Latz und dann schluckst du das runter und dann zack, direkt Angriff nächster.
Ja, ich werde nicht mitmachen. Also auch, dass wir hier keine falschen Erwartungen. Ihr
schade.
Seid doch bekloppt, ich werde doch mich da nicht in.
Dabei sein ist alles, Schmitti.
Am Eingang vom Globus Einöd melden und sagen, ich möchte bitte Pflichtkäse weg.
Du ja
nee, das mache ich.
Als berühmtester Homburger oder Klärberg oder wie das da alles heißt.
Das mache ich.
Das machen
da
wir.
Da komme ich rein hier. Und dann sage ich, draußen sitzt der da. Im Auto sitzt er
der
schon.
Ist
das, der ist heiß. Ich habe den Champion dabei. Und ich hole dich gleich rein hier. Und dann mache ich hier schon mal hier, tu dir hier schon mal den Hocker da hinstellen. Und dann muss er da gleich einfach nur noch ran. Und dann müsst ihr da vorne alles auspacken, weil wenn er das einmal sieht, da den Fleischkäse weg, da packt er sich das mit seinen links und rechts mit seinen Händen rein. Und dann verbeißt er sich da drin und dann sieht er gar nichts mehr, sieht er rot und schwarz und alles und dann frisst er hier alles auf. Dann müsst ihr darauf vorbereitet sein, immer schön Nachschub. Ich hole ihn jetzt.
Ja, der Gedanke ist schön, aber ja. Ne, ich frage mich auch, warum also bevor ihr denkt ja jetzt so, das ganze Saarland steht da und da müssen Kulissen gebaut und Tribünen werden da gebaut, ne, und diesen, weil das ist das Event von diesem Volk, ne, in euren Köpfen.
Ja.
So. Aber ich finde es interessant, dass sie sich schon Sie starten ja einen Aufruf, dass es Teilnehmer gibt und sie haben Angst, dass die Zahl von 10 nicht überschritten wird.
Aber das ist ja typisch Saarland, dass man so tief stapelt und sich da auch nicht genug zutraut.
Das ist auch ein bisschen Gewohnheit.
Ja. Ich glaube, sie haben keinen einzigen Kandidaten bisher. So nur
also ich glaube, also
aber wie können wir das jetzt erstmal
also
unterstützen?
Also ich fände es jetzt gut. Also Thomas als, ich sag mal, du kannst ja sozusagen als Ehrenkandidaten mitmachen.
Ich werde da nicht mitmachen,
du kannst praktisch,
was soll die Scheiße?
Wo bist du denn eben, am 8. Juli?
Jetzt, lass mich doch mal eben jetzt einmal, du bist doch da.
Ich bin in der Nähe.
Also ich weiß, dass du da bist. Zu dem Zeitraum.
Mach deine Eltern stolz, Schmitti.
Du musst doch gar nicht, wenn du jetzt sagst, das ist dir zu viel Druck. Du willst ja nicht gegen so richtige Fresssäcke da antreten und so. Ja. Verstehe ich das alles.
Ja.
Dann sei du doch so eine Art Ehrenwegpräsident so. Und du machst, statt hier so ein Band durchzuschneiden, frisst du praktisch den Ersten.
Du frisst
so, ne?
Den Ersten an.
Guck mal, als wir das letzte Mal im Saarland waren, ne?
Ja.
Ja.
Da stand ich vor einem Berg voller Leoner.
Ja.
und sollte eine Rede halten vor der versammelten Presse, ja, die ihr auf dem Parkplatz zusammen...
Die übrigens geklappt. Immer noch die Wurstfirma, die wirbt mit unseren Wurstgesichtern für irgendwie so Praktikanten und Aushilfen jetzt. Ja, nach wie vor.
Ja,
frech.
Sollen wir machen, ja.
Jetzt sind wir Wurstfluencer. Das ist wirklich so... was, das ist so falsch. So.
Hackfluencer.
So, was machen wir da jetzt? Also ja, erstmal,
ja, da sollen mehr als 10 Leute. Wir sind sehr gespannt, wie die Unterhaltung da aussieht.
Nein,
und freuen uns über Berichte.
Alles, das ist mir alles viel zu verworren. Also Punkt 1. Wenn ihr jetzt hier aufgehorcht habt und ihr seid in der Nähe und ihr traut euch zu, mal mindestens 4 Dinger reinzueimern in einem affenartigen Tempo, dass wir mal so ein bisschen auch das Ganze so einkreisen. Also ich glaube, 4 musst du mindestens, sagen wir mal, in 3 Minuten schaffen, würde ich denken, oder? 4 ja. Minuten?
Also ich fände es schon gut, wenn eine Flut an Bewerbungen ja. eingeht jetzt.
Also die 10 ja. machen wir bitte bis nächste Woche voll.
Ja.
Ja.
Bewerbt euch beim Globus Einöd, ihr wollt mitmachen.
Und nicht nur irgendwelche so Wurstmänner, sondern auch gerne ein paar Frauen, die sowas auch sagen, ich zeige das mal, was da geht.
Ja, also ja. genau, es sollen bitte von überall her ja. Menschen quer durch den Gemüsegarten der Gesellschaft,
genau.
sollen sich ja alle bewerben. So, und du kommst, also entweder wir gucken halt, wenn man dich da mal treffen will, dann hat man da die Möglichkeit zu, nee. Dass also als zusätzliche...
Das ist noch ein Anreiz.
Als zusätzlichen ja. Anreiz jetzt noch, dass du jetzt...
Ich werde doch hier nicht als der Wurstpatron da in Globus Einöd fahren
doch.
Und da so...
Wie der Hoeneß. Wie der Hoeneß.
Genau,
der
wie
Wurstpatron.
Der Hoeneß. Du kommst da kurz vorbei, du veredelst das Ganze.
Spendest 5000 Euro, gehst du wieder in einer ja. halben Stunde.
Der Gorbi, du bist auf dem Promi-Fußball da ja. Am Tegernsee, ne? Und ja. ich soll Globus Einöd, soll ich da für, ja. mich vor die Wurstfresser stellen?
Jeder, was seine Expertise
soll
ist.
Soll ich euch mal sagen, das, also jetzt aus meiner Perspektive, ja klar.
Moderier das doch.
Ja klar.
Schmitti, nochmal was Wichtiges.
Ich muss
du
das doch
ja.
nicht moderieren.
Du kannst ja für Unterhaltung sorgen zwischen
ich den muss das
da
nicht
ist
mehr
doch
moderieren.
Für Unterhaltung schon gesorgt.
Ich bin bereits prominent.
Schmitti, da ist doch links ist doch, sind die Fleischkiss weg.
Ja.
Wenn man gerade ausgeht, ist doch dieser leckere griechische Stand. Wenn du dann da bist am 8. Kannst du mir so ein paar griechische Pasten noch mitbringen? Weißt du, da sind doch diese leckere Lachspaste und so.
Also,
die haben,
wenn man rechts reingeht übrigens, ist noch so eine Krimskrams-Ecke.
Ja.
Und was ich brauche ist, weil am Wochenende ist mir nämlich vorne dieser Pinöppel abgebrochen, ich brauche eine Luftpumpe. Mhm. Die haben, haben Luftpumpen da gehabt für diese französischen
Ventile.
Mhm. Und so einen brauche ich.
Ja, ja.
Kannst
okay,
du mir die mitbringen?
Okay. Ja, merke ich.
Und
mir,
da
ja.
aus diesem Kram-Eck so eine Bürste, die man beim Abwasch brauchen kann. Aber vor allen Dingen so eine Auswahl von den Pasten.
So, also.
Und Fladenbrot.
Am 8. Juli um 11 Uhr, bitte bewerbt euch zahlreich.
Wird losgefressen.
Und berichtet. Schickt uns, vor ja. allem schickt
einmal
uns
einmal Thomas Schmidt in echt. Ja.
Aber nicht reinbeißen. Schmidt, das ist meine einzige Sorge, dass die da dich in 2 Brothälften quetschen, Senf drüber und dich dann fressen. Das darf nicht passieren,
nee,
ne?
Das
du kommst
geht nur
hier
mit
schön
Teriyaki-Soße, das hatten wir schon geklärt.
Ihr müsst selbst die seriösesten Events müsst ihr in den Schmutz ziehen und euch lustig machen.
Es ist im Grunde der Kampf des Jahrhunderts. Das kann man sagen, ne?
Ey,
sind wir, können wir sagen, wir sind offizielle Partner des Kampfes des Jahrhunderts?
Ich moderiere gerne alles Mögliche, nur da glaube ich wirklich, da möchte ich dir da auch nicht den Schatten. Ich habe sogar, ja. hab sogar die 125-Jahr-Feier moderiert von dem Heim für Menschen mit geistigen Einschränkungen, sage ich jetzt mal, wo meine Mutter gearbeitet hat. Ja. Da habe ich die 125-Jahr-Feier moderiert. Es war das lustigste und witzigste und beste Event der Welt. Ich mache wirklich, ich bin überall zur Stelle.
Ja.
Aber da muss ich sagen...
Klar, es war sogar bei Wetten, das mit Markus Lanz.
Ich war sogar bei Wetten,
er hilft echt
Lanz.
Überall.
Ja. Und ich habe Markus Lanz eine Krawatte von meinem toten Opa geschenkt. Weißt du das noch?
Ja.
Also dir kann man keinen Vorwurf machen. Also Schmidt, jetzt geh da mal hin.
Nee.
Und peter das ein bisschen hoch. Und solange sind wir Partner dieser Aktion.
Ihr seid vor allem Partner von großen Enttäuschungen.
Also ja, Klaas, kannst du da noch einen Jingle produzieren?
Ja, soll ich jetzt?
Den wir dann jetzt
auch soll ich den auf den Ärmel schütteln?
Ja, bitte.
Am 8. Juli ist der Name Einöd Geschichte. Einöd heißt es weiterhin in Homburg, aber die Einöde werden wir dort nicht mehr finden. Denn das Event des Jahrhunderts findet statt im Saarland.
Im Saarland.
Jetzt hat das Saarland die einmalige Chance, über die Grenzen des Globusmarktes hinaus bekannt zu werden. Denn Thomas Schmidt lädt ein. Als Wurstpatron wird er tapferen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Seite stehen, die von sich selber behaupten, ich kann fressen, was das Zeug hält. Fleischkäse weg. Lecker. Wer kann am meisten verdrücken? Am 8. Juli um 11 Uhr wird dieser historische Kampf ausgetragen. Um 12.30 Uhr wissen wir spätestens Bescheid. Es darf nicht gekotzt, aber viel gelacht werden. Kommen Sie vorbei, bewerbt euch jetzt und macht mit beim großen Fleischkäse-Wettwegfressen des Jahres in Saarland. Bis dann.
Ich finde überhaupt gut, diese neue Marke, die wir jetzt ab jetzt wirklich über Jahrhunderte aufbauen, Thomas Schmidt lädt ein. Das ist wie Marek Lieberberg. Das wird ein ganz großes Ding. Das wird irgendwann Fleischkäse am Ring und so. Das wird ein Jahrhundert-Event, wo die Foo Fighters sind dann eine nervige Randerscheinung, wenn da Fleischkäse gefällt. Aber
für kann man, Unterhaltung aber ist kann gesorgt, man, die Foo Fighters sind.
Aber könnt ihr kurz sowas machen, weil wir brauchen natürlich, guck mal, ich kann mir ja vorstellen, dass die beim Globus da wieder da, ich sag jetzt mal, der Typ, der normalerweise die Sonderangebote designt, der ist jetzt auch verantwortlich für den Flyer.
Ja.
Ne, das kann ich mir so vorstellen. Ne? Dass der Grafiker,
gibst
der
du
normalerweise
die Rechte an deinem Bild ab, dass sie mit dir werben?
Ja,
die
oh, ja, Leute,
hat
ist
doch gar
durch,
nicht
ist doch durch.
Warte doch mal eben, dass wir ganz kurz jetzt mal Zuhörerinnen-Power kurz einmal machen, dass wir einen vernünftigen Flyer ja, mal entwerfen, stimmt, den wir dann auch dem Globus-Leuten zur Verfügung stellen, wo also alle Informationen, die ihr dieser Folge entnehmen könnt, jetzt also drauf sind. Und dann fände ich es gut, das ist eine kleine grafische Idee von mir, das könnt ihr euch natürlich selber überlegen, ich will euch da nicht beschneiden in euren eigenen Kreativität, aber dass man dann so wie so einen Schriftzug macht wie bei Heidi Klum, so ist so Jeremy Sex Topmodel bei Heidi Klum, dass man da so schreibt, bei Thomas Schmidt. So als wärst du so praktisch so ein bisschen der... Ne? So, das ist nur eine Idee. Aber ansonsten, dass ihr wirklich mal Flyer entwerft, die dem Event gerecht werden und die schicken wir dann an den Globus und die können das dann ausdrucken und tausend- und millionenfach verteilen.
Dürfen sie nicht.
Wieso nicht?
Bildrechte gebe ich nicht her,
stimmt,
Persönlichkeitsrechte.
Ist doch schon längst weg. Du kannst da gar nichts wegklagen. Du bist eine Person der Öffentlichkeit.
Bin ich nicht.
Doch, bist du.
Nein, ich bin hinter Mikrofonen, nicht in der Öffentlichkeit.
Ja, denkst du, vor Gericht bist du das, Pustekuchen, Edge, Badge, hättest du früher überlegen
müssen.
Ich
klag alles weg.
Kannst du nichts wegklagen.
Es wird kein Pflichtcaseback mehr geben.
Also du kannst da nichts wegklagen,
komm,
macht euch keine Sorgen.
Ist jetzt wurscht, eure Scheiße. Die HörerInnen sind klug genug, um das einzuordnen.
Sich zu bewerben, glaube ich
so,
auch.
So, bitte bewerben. Und
die würden nie im Leben da irgendwas designen jetzt. Glaube ich auch nicht.
Wir können aber nächste Woche mal im Globus anrufen und mal fragen, was die Unterhaltung da in der Zwischenzeit ist, oder?
Wir brauchen schon mehr.
Kannst du da mal fragen, ob wir da mit jemandem telefonieren dürfen, was in dem Event steckt?
Und die sollen auch die Nummer rausrücken von den bisherigen Bewerbern, damit wir mal rausfinden, wer da so ein bisschen der Mike Tyson am Fleischkäse ist.
Die können auch mal, also ich würde mich sowieso mal interessieren, was da bis nächste Woche so los war.
Ja. Wir verfolgen das, wir bleiben
da
dran.
Man kann auch persönlich hinfahren und sich in eine Liste eintragen. Ich würde jetzt beim Globus jetzt mal eine Liste auslegen, wo man sich eintragen kann, dass die Leute auch, wenn die da persönlich im Markt stehen, dass man also weiß, wohin mit denen.
Ja.
Ich muss noch mal kurz raushören, das musst du noch mal in diese, in deinen Trailer, musst du noch mal, dass man sich da irgendwo melden muss.
Man muss sich irgendwo melden.
Am Empfang, glaube ich, da.
Ja, irgendwo.
Am Empfang.
Ja.
Dankeschön. Ja, sehr gut.
Ja, alle Infos in den Shownotes, ne?
Auch das.
Wir packen die Infos zum Fleischkäse-Weltmeistertitel.
Aber
in den
unter
Shownotes.
Die Werbung.
Ja, sicher. Klar.
Leute.
Ja, machen wir
mal. Hey, was ist los? Klar, du hast doch Verbindungen zu Österreich, ne?
Das kann man so sagen.
Ja, du bist da ab und zu.
Ich bin da ab und zu.
Kannst du mal einen Videorekorder mitnehmen, da jetzt ganz schnell hindüsen und für mich eine Sendung aufnehmen, die da jetzt reüssiert hat?
Was?
Welche denn?
Die Sendung heißt, und das ist, also ich finde es wirklich, es ist das Beste, was ich je gehört habe. Drunk Dates. Ein Rausch für zwei auf ATV. Läuft
Nein.
seit dieser Woche.
ATV ist ein ganz feiner Sender.
Ja, ein ganz feiner Sender.
Aber schon beim Titel bin ich hooked.
Und pass auf, ich lese einfach die Pressemeldung. Unter dem Titel Drunk Dates, ein Rausch für zwei, hat ATV ein neues Format angekündigt, in dem betrunkene Personen im Mittelpunkt stehen. Die Rede ist von einem innovativen Dating-Format. Die Männer und Frauen des Formats treffen darin erst aufeinander, wenn sie mehr als ein Promille im Blut haben. Zuvor wurden sie noch von einer Sanitäterin durchgecheckt und über die Risiken von übermäßigem Alkoholkonsum.
Das ist wichtig,
verantwortungsvoll.
Am Ende des Dates müssen die Personen entscheiden, ob sie sich später nüchtern wiedersehen wollen. Los geht es bereits am kommenden Mittwoch zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr.
Sensationell. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen
Idee. Ja, möchte ich auch sagen.
Das
liebe Grüße nach Österreich.
Was ist da los im Alpenland?
Ja, die haben da ist der Kampf um den Zuschauer und die Zuschauerin jetzt auch nicht kleiner geworden in den letzten Jahren.
20.15 Uhr kommen.
Ja, ist doch eine gute Idee. Also ATV hat sonst große Erfolge, wenn ich mich richtig erinnere, mit sowas, so eine Art Reportage, die heißt irgendwie so Neues vom Gemeindebau oder so. Mhm. Gemeindebau sind so...
Klingt langweilig.
Nee, das ist nicht so langweilig.
Da, sind die da betrunken?
Die sind auch betrunken da, da geht's richtig ab. Das sind also Problemösterreicher, die da aufeinander losgelassen werden. Ja. Und ATV ist, ja, da wird das Privatfernsehen noch von der Pike auf betrieben.
Also da, ich fordere, dass dieses Format sofort in Deutschland produziert wird. Das will ich auch sehen.
Ja, es ist wirklich, herrlich. Also man will, man wird es schon sehen. Wo, ich würde mal reingucken.
Es ist auch witzig, wenn die wissen, also die sind dann dicht, aber die wissen auch, die sind im Fernsehen und dann müssen die sich so betrunken gut benehmen. Das kennt man auch selber aus so Situationen, wie wenn man betrunken irgendwie an die Rezeption nochmal was klären muss oder so. Ich habe kein Zimmer, erster guten Abend. Ich habe meine Zimmerkarte verloren und ich habe vergessen, welche Nummer ich hatte. Grüße Sie, schöne Frau.
Allein ja, der Satz, Sie müssen dann entscheiden, ob Sie sich nüchtern nochmal treffen wollen, der ist halt...
Das ist halt aber cool. Übrigens bei wahrscheinlich 90% der Menschen, die Paare werden, ist das so. Ne? Man lernt sich betrunken kennen und muss dann eben entscheiden, ob man auch nüchtern das Leben erträgt. Das ist die erste große Probe. Ist mir echt mal in einem Kölner Hotel passiert, dass ich, da hatten wir mit Duell um die Welt Aftershow-Party. Und da war ich so betrunken, da habe ich ganz viele Gin Tonics getrunken. Das war das, wo ich dann auch noch neben dir im Rückflug nach Berlin ohnmächtig geworden
bin. Ich weiß, als du beim Bäcker gesagt hast, bitte stecken Sie es mir direkt in den Mund.
Exakt. Und
war das das?
Das war auch so ein Fleischbrötchen. Ja. Und da in der Nacht habe ich in diesem Hotel, das war das Dorinth-Hotel am Heumarkt, da sehen alle Flure gleich aus, muss man wirklich sagen.
Das war auch das Hotel, wo er das Wasserglas in die Höhe gereckt hat. Das war nicht dasselbe Wochenende, hat er das Wasserglas so in den Lichtschein gehalten und gesagt, das würde man sich anders wünschen.
Das ist nicht so sauber, wie man sich es wünschen würde.
Nicht so sauber, wie man sich es wünschen würde. Den Satz hast du gesagt.
Jedenfalls habe ich auch an diesem fatalen Wochenende dort dann nachts betrunken fragen müssen, welche Zimmernummer ich noch mal habe. Die Karte hatte ich noch, aber ich wusste nicht mehr, wo die gilt praktisch. Alle Flure gleich aussehen. Das war peinlich hoch 10, ey. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Apropos, mir ist Folgendes Popkulturelles aufgefallen und ich wollte mal fragen, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist und was es damit auf sich hat.
Ja.
Man hat ja schon mal den Amerikanern unterstellt, dass die auch mit ihren großen Blockbustern irgendwie Politik machen. Ne? Dass sie zum Beispiel, habe ich mal gelesen, weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, so große Kampfflugzeuge und Panzer für so Kriegsfilme nur bekommen von der Armee, wenn die das auch in so einem positiven Kontext zeigen. Ne? So, dass das
fällt
so
Amerikanern ja in der Regel nicht so schwer.
So, und was mir auffallen ist, dass in ganz vielen Filmen, und so bin ich sozialisiert worden, egal was da Schlimmes passiert, dann holt immer jemand erstmal ein Glas Wasser. Also da ist jemand so halb angeschossen und dann liegt da so und dann sagt man so, ich hole erstmal ein Glas Wasser. Oder es ist so, jemand hat sich scheiden lassen, sagt so, ich lasse mich jetzt scheiden und das war's mit uns. Und dann kommt so der Titeltrack und es wird so ganz romantisch und dann sagt er aber, nimm erstmal ein Glas Wasser. Oder die Mutter sagt zum Kind so, Gott, beruhig dich mal, es kommt alles wieder ins Lot. Trink erstmal ein Glas Wasser. Und mir ist aufgefallen, dass in meinem Leben, auch in so Krisensituationen, ich den Impuls habe, erstmal jemandem ein Glas Wasser zu bringen. Und dann ist mir aufgefallen, das muss doch in diesen Film herkommen, weil es macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja, warum ist denn ein Glas Wasser, ist doch gar keine Heilung für irgendwas außer Durst. Wenn jemand jetzt einen Sonnenstich hat, würde ich sagen, ist die Lösung, ich hole mal ein Glas Wasser, richtig. Aber wenn zum Beispiel auch jemand entlassen wurde und der weint dann an der Treppe, dann würde man auch nicht, dann sagt man so, jetzt pass, ich hole dir jetzt mal ein Glas Wasser und dann reden wir da mal drüber.
Das ist eine soziale Geste.
Aber warum ein Glas Wasser?
Ja, weil das jeder mag. Das
bringt doch gar nichts.
Weil das jeder mag und jeder braucht. Weil man kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt los und hole den Hanuta. Also ich weiß ja gar nicht, ob der das mag. Oder das ist ja auch eine völlig absurde Sache. Aber ein Glas Wasser ist
gehört. Aber hat doch bestimmt jeder schon mal gesagt.
Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist ein Grundbedürfnis, was man hat. Also nach Wasser, so als Mensch. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht und es ist eigentlich nur so eine Art, ja, so ein Gefährt, so ein Gefäß für eine soziale Geste in dem
Aber
Moment.
Warum sagt man nicht einfach so, guck mal, hier ist das Klo, gehst jetzt erstmal aufs Klo.
Ja, zum Beispiel.
Das ist auch ein Grundbedürfnis.
Weil ich selber war auch schon...
Wenn man was für jemanden macht.
Ich war auch schon in der Situation, ein Glas Wasser anzunehmen und ich weiß, dass ich das getrunken habe und gedacht habe, warum trinke ich das jetzt überhaupt? Das hilft mir gar nicht in der Situation. aber ich habe so einen Eindruck offenbar auf jemanden gemacht, dass er gesagt hat, jetzt komm,
aber was hattest du da? Weißt du das noch?
Ja, aber da will ich nicht drüber reden, aber da wurde mir das angeboten. Okay. Ich trinke erstmal hier ein Glas Wasser.
Ja, weil es
hat die Situation jetzt nicht besser gemacht.
Also ich kenne es eher von Leuten, denen schwindelig ist zum Beispiel. Dass man sagt, setz dich mal hier hin. Dass die, weil ich habe so das Bild vor Augen, dass Leute so zittrig so ein Glas Wasser nehmen. Und dann noch zwei andere so in der vollkommen Hilflosigkeit so die Beine so hochhalten, ja, oder so.
Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand 1 Million gewinnt, das aus dem Lottoschein, und der ist so völlig neben der Spur, sitzt da auf einmal so auf so einer, ja, Treppenstufe. Würde man sagen, jetzt trink erstmal ein Glas Wasser. Da und
gibt's erstmal einen Sekt. Also,
ja, da kein Glas Wasser?
Naja, doch, ein Glas Wasser.
Also würde man so intuitiv sagen, ja, das ist richtig.
Irgendwie denke ich, es ist auch richtig. Also ich bin jetzt noch nicht davon überzeugt, dass das nicht richtig ist, weil ich überlege gerade.
Aber was bringt das denn?
Naja, weil man die Situation irgendwie komischerweise entschärft damit.
Schmitty, es sitzt jemand weinend auf der Treppenstufe. Was tust du?
Ich habe die AirPods drin und mache so, als würde ich es nicht sehen. Das geht mir mit den Katzen ja auch immer, dass sie da gestreichelt werden wollen, laufe ich vorbei.
Okay.
Naja. Nee, man würde.
Aber ich würde kein Wasser bringen erstmal.
Nee?
Nee, ich kenne das.
Aber jeder kennt die Situation, ja, oder? Hier, ja, ist erstmal ein Glas Wasser.
Ja, das ist.
Das
halt
darf auch nur so halb voll sein. Das ist auch in meinem Kopf so. Das ist so ein halb volles Glas Wasser.
Naja, das ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Hilflosigkeitsgeste der Helfenden, die damit,
ja,
ihre Bereitschaft helfen zu wollen ausdrücken.
Man kann ja nichts tun, ja.
Ohne aber, ja, also weiß man, kann doch sagen, du, ich kann dir jetzt gar nicht helfen, ich kann hier bloß blöd neben dir sitzen, was ja auch schon mal nicht schlecht ist.
Ja.
Aber wenn man da nicht drauf kommt, wenn man eigentlich sagen will, ich will dir jetzt helfen, aber eigentlich gibt es keine Lösung für dein Problem, ich kann jetzt nicht machen, dass du nicht entlassen bist.
Ja.
Oder ich kann auch nicht machen, dass du irgendwie, keine Ahnung, dass deine Frau sich scheiden lassen will.
Ja.
Das kann ich nicht zurücknehmen, aber ich kann jetzt mit dir hier sitzen, ich kann dir mal ein Glas Wasser bringen und ich kann dir sagen, wenn dir irgendwas beim Glas Wasser einfällt, kannst du mir das erzählen und dann kann, ja, ich was zurücksagen. So.
Also
es ist eigentlich ein Gesprächsangebot.
Ist eigentlich eine gute Lösung.
Es ist eine gute Lösung, weil es bietet eine Gemeinsamkeit an.
Okay.
So, es ist, man hat auf einmal gemeinsam etwas zu tun und dann ist man nicht mehr alleine.
Ja, aber man holt sich ja nicht selbst auch ein Glas.
Nee.
Man geht schnell zum Wasserhahn, macht das und dann halt mal hier, trink erstmal.
Ja, aber man ist dann einer von zwei Leuten, die was miteinander gemacht haben.
Ich glaube, es geht um die Geste, dass man was für jemanden macht, ja, schnell. Und, ja, der jetzt irgendwie mal zur Ruhe kommen, ja, muss, ja, mal die Gedanken frei werden.
Weil das ist aber, was du gerade gesagt hast, sagt man nämlich auch, trink erst mal einen Schluck.
Ja.
Es ist, mit Kindern macht man das auch.
Ja?
Wenn Kinder, das habe ich auch mal gehört, wenn ich kann mich selber auch daran erinnern, als Kind gewesen, ich hatte zum Beispiel ganz doll Nachtschreck, als ich ein Kind war. Kennt ihr das?
Nee, was heißt das?
Dann bin ich immer so ausgeflippt nachts. Dann bin ich immer so, da kann ich mich sogar noch daran erinnern, weil das für mich auch irgendwie eine prägende Erfahrung war. Da bin ich so hochgeschreckt und hab so irgendwas geträumt und hab dann sofort geheult und wusste gar nicht richtig, was los ist. Dann war ich so zwischen wach und schlafen irgendwie so gefangen.
Eine Twilight in dieser, so.
Ja, irgendwie so, aber ohne, dass ich jetzt was damit anfangen konnte. Dann war ich da so und war ich so, hä? Und so, und dann kam natürlich meine Mutter da angeflitzt oder mein Vater. Und die haben mir dann auch erstmal was zu trinken gegeben. Ja. Und dann hatte ich was zu tun, habe ich was getrunken. Und dann habe ich mich so langsam, aber sicher, bin ich dann wieder so auf der Erde gelandet. Habe dann immer gesagt, oh, ich sitze ja im Bett, ist ja gar nichts. Ja, dann schlafe ich jetzt weiter.
Meinst du, Donald Trump kann man jetzt auch nochmal so ein Glas Wasser mal bringen? Ist das so ein Moment?
Ja, da muss man nur immer die Akten zur Seite schieben, bis man an den Wasserhahn rankommt, ne? Muss man immer so ein bisschen, in dem Badezimmer muss man sagen, so, diese Kiste einmal hier rüber, diese Kiste auch darüber, hier ist der Angriffsplan für den Iran, das stellen wir jetzt hier auf den Badewannenrand und jetzt kommen wir an den Wasserhahn und können hier ein Glas Wasser einschenken.
Also der saß halt, in meinem Kopf saß er so auf dem Pott und statt irgendwie den Spiegel oder den Mickey Mouse hat er sich halt irgendwie da bedient an diesen, ja, Top-Secret-Akten und hat mal so ein paar Atomcodes gelesen. Ne?
Exakt,
oder wo,
so ist das.
Das ist so.
Würde ich auch gern machen.
Zum Angeben hat er das gehabt. Ja. Der hat dann gesagt.
Das war ja auf dem Gästeklo.
Auf dem Gästeklo und dann noch in so einem anderen Badezimmer. Und der ist, dann hat er da Leute in seinem Golfclub da,
ja,
ne?
Ja, da hat er so ein Riesenhaus da. Irgendwie.
Ja, dieses Summer White House, so hat, ja, er das, glaube ich, genannt. Und dann, oder Winter White House, irgendwie so. Und dann ist er auf jeden Fall hundertprozentig so, ich meine, das ist ja nun keine schwierig zu dechiffrierende Persönlichkeitsstruktur da, dieser Typ, der ist dann hingegangen und gesagt, ah, I got something, come on, I show you something, come on, it's a really classified material. Und dann zeigt er den Leuten halt dieses Zeug, um anzugeben und zu sagen, guck mal, was ich hier hab, hier, und da geht's um die UFOs, da, guck mal.
Geil.
Aber auch gefährliches Spiel, ne? Also es ist halt jetzt so, ich finde, also der kommt ja auch vor Gericht und ich glaube, gestern musste er das erste Mal da aussagen.
Na, wir haben heute Mittwoch, Dienstag, erster Verhandlungstag.
Und da gibt es ja eigentlich, und das ist ja das Traurige, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Der wird verknackt und landet wirklich im Knast oder er wird der nächste Präsident. weil dieses Märtyrer-Ding halt natürlich komplett zieht. So die Hexenjagd, die er darauf beschwört und die, ich glaube halt, es wird ihm eher helfen in zukünftigen Präsidentschaftskandidaturen.
Ja, klar, also.
Oder ist, ab wann darf man denn nicht mehr Präsident werden? Also wenn er vorbestraft ist,
dann vorbestraft ist bei dem anderen,
ist
war
er nicht
das
eh
ein,
schon vorbestraft?
Nee, das nee. War ein das war ja ein Geschworenengericht, glaube ich, und das war eine andere Form der Art Verwaltungsgericht oder sowas. Also es ist irgendwie, so genau weiß ich nicht, auf jeden Fall war es keine klassische Vorstrafe.
Das wenn letzte, er hier verknackt wird, darf was er nicht
bekommen hat, es war glaube ich eh die eigentliche Sache war verjährt. Für die er da verknackt wurde. Und das, für das er letztendlich verknackt wurde, war ja nur, in Anführungsstrichen nur, dieser Umgang mit der Stormy Daniels zum Thema Verschwiegenheitsklausel. Also der hat irgendwie, sie hat eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben und dann hat er irgendwie Geld überwiesen, was er nirgendwo angegeben hat und so. Also es war letztendlich, lag darunter all das. Aber da... Das, wofür er eigentlich verknackt wurde, war eine verhältnismäßig profane Sache. So. Und deswegen wurde auch nicht so richtig, also genau weiß ich nicht, merkt man ja in meinem Gestammel hier. Ich weiß nur, dass es tatsächlich nicht in dieser Form jetzt so gewertet wurde wie eine tatsächliche Vorstrafe. Wie das bei dem jetzt ist, weiß ich nicht. Da ist er jetzt auch under arrest, heißt ja, also vor Gericht sozusagen, ne? Und under arrest heißt also förmlich verhaftet. Ist aber alles ein bisschen anders, als es hier in Deutschland wäre.
Ja, Fingerabdrücke und so, und der musste da halt jetzt auch. Also er ist, glaube ich, in 37 oder 40 Anklagepunkten angeklagt und es sieht halt sehr schlecht eigentlich aus. Jetzt frage ich mich so, was passiert, Gott, will man gar nicht drüber nachdenken, was passiert, egal in welche Richtung das geht.
Naja,
wenn er verknackt wird, droht da wirklich, glaube ich, sagen wir mal, gelinde gesagt, ein Kulturkampf in den USA.
Natürlich, den gibt es ja schon. Ja.
Er nicht verknackt wird, wird er Präsident, weil er kann diese Story halt spinnen.
Es geht auch nicht mehr um Stories. Es geht schon lange nicht mehr um Stories. Alles, was in der, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, politischen Auseinandersetzung im Trumpismus stattfindet, da geht es nicht mehr um Tatsachen. Es geht gar nicht mehr darum. Es geht darum, darf der rein verfassungsrechtlich zugelassen werden als Präsidentschaftskandidat? Ja oder nein? Und wenn das dann in den tatsächlichen Wahlkampf geht, werden wir wahrscheinlich noch viel, viel mehr als damals und jemals zuvor in der Zeitgeschichte von Wahlkämpfen erleben, dass es überhaupt gar keine Sachen mehr geht. Es geht überhaupt nicht mehr um tatsächliche Wahrheiten, es geht nicht mehr um Fakten. Ich kann mich daran erinnern, es gab mal einen, auch natürlich in den USA, ja immer erbitterten Wahlkampf, damals Obama gegen John McCain. Und ich kann mich daran erinnern, und da wird sich auch in der Sache nichts geschenkt natürlich und so, aber es gab einen Moment, in dem es eine Wahlkampfveranstaltung gab, kann man sich jetzt bei YouTube nochmal anschauen, da hat eine Frau etwas reingerufen, was also wirklich nicht der Wahrheit entspricht, ne? Was genau, kann man sich dann in Ruhe nochmal angucken, will ich jetzt nicht so ausbreiten. Und da hat John McCain widersprochen und hat gesagt, das entspricht nicht der Wahrheit. Da ging es um sein, wo er geboren wurde. Und da gab es ja so diese absurde Geburtsurkunde-Diskussion.
Obama geboren, ja.
Genau, diese Geburtsurkundendiskussion und so weiter. Und daraus ergaben sich dann so Verschwörungstheorien und so. Und John McCain hat damals gesagt, also auf diesem Niveau brauchen wir ja nicht miteinander reden. Ich bin in politischer Hinsicht wirklich nicht seiner Meinung. Und deswegen trete ich jetzt hier an und ich will Präsident werden und er soll es nicht werden. Und dafür habe ich gute Gründe. Aber das ist Quatsch. Und ihm das zu unterstellen auf das Niveau, lasse ich mich nicht ab und darauf sollten sie sich auch nicht ablassen. Da hat er dann von republikanischen Fans Applaus für bekommen. Natürlich von den Hardlinern wurde er im Nachhinein auch kritisiert, aber das hat einen politischen Anstand vermittelt, eine politische Vernunft, die jetzt einfach komplett weg ist. Und egal wer es ist, auch wenn es Ron DeSantis ist, es wird furchtbar. Und das Problem ist, dass es verantwortungslos, finde ich, war, damals in diese Stimmung, in der es auch so eine Wechselmöglichkeit eben gab, also als Trump abgewählt werden konnte, so kurzsichtig da hineinzugehen und Joe Biden aufzustellen, nicht inhaltlich, nicht was seine Überzeugung angeht oder seine politische Arbeit angeht, sondern wohl wissend, wie Wählerinnen und Wähler gerade in den USA in dieser Medienlandschaft irgendwann reagieren auf Bilder, auf eine Atmosphäre, auf eine Stimmung, die von jemandem ausgeht. es muss einem damals schon klar gewesen sein, dass das in 4 Jahren jetzt nicht besser wird und dass der Mann keine Kraft ausstrahlt. Und es ist nun mal wichtig. Noch viel wichtiger, als das hier in Deutschland wäre. Und selbst in Deutschland wäre das wichtig, weil die Macht der Bilder und die Macht des Vertrauens, was man in jemanden hat, es ist natürlich ein großes Ding. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass er sich ab und zu mal verspricht oder vielleicht Wortfindungsschwierigkeiten hat. Aber wenn der auf einer Bühne steht, hat man wirklich das Gefühl, wenn er da heil wieder runterkommt, was auch nicht jedes Mal klappt, dann freut man sich. Und demjenigen alles in den schwierigsten Zeiten des Planetens, die wir so erleben, anzuvertrauen, das fällt, glaube ich, selbst wohlmeinenden Wählerinnen und Wählern teilweise schwer. Und das hätte man ein bisschen voraussehen müssen und irgendwie das anders machen. Also ich ärgere mich irgendwie so darüber, dass man so da nicht mehr zu bieten hat gegen diese Superdeppen, die bei den Republikanern 100%ig jetzt, egal ob es Trump ist oder wer auch immer, kommen werden. Ja, und es gibt halt viele Dinge, über die man sich so Gedanken machen kann. Da muss man immer gar nicht so weit nach Amerika schauen. Ich finde, in Europa passieren auch gerade Dinge, die ich irgendwie nicht glauben kann, die man nicht versteht. Wir sind immer so wahnsinnig stolz auf unsere europäischen Werte und auf die Menschlichkeit und auf all das. Und wir laufen rum mit so einem Europa-Hoodie. Dabei vergessen wir, dass diese europäischen Werte und die Rechte und alle damit verbundenen Möglichkeiten, die letztendlich für alle Menschen gelten sollten, eigentlich nur nach innen wirken. Das heißt, wenn du bereits in Europa geboren wurdest und hier aufgewachsen bist, dann ist das alles toll und herrlich. Wenn du aber aus irgendeinem Land nach Europa musst oder aus nachvollziehbaren Gründen möchtest, weil es nicht mehr möglich ist, da zu leben, wo du zur Welt gekommen bist, wegen Krieg, wegen Armut, wegen, was weiß ich, alle möglichen Fluchtgründe, dann ist es immer, immer sehr, sehr schwer, von diesen Rechten, auf die wir so wahnsinnig stolz sind in Europa, zu profitieren. Das war in den letzten Jahren schon so. Wir haben hier auch schon oft über die Seenotrettung gesprochen, was nur so ein Effekt ist, so ein Symptom dieser ganzen Politik, dass Menschen so verzweifelt sind, dass sie sich irgendwie in so ein halb kaputtes Schlauchboot setzen in Libyen, Angst haben, da zu sein, weil es da furchtbar und lebensgefährlich ist, um dann die nächste Lebensgefahr einzugehen, mit diesem Boot irgendwie nach Europa zu kommen, in der Hoffnung, da irgendwas hinzukriegen, um dann vielleicht die Familie zu versorgen oder überhaupt der Einzige zu sein, dem es vielleicht ein bisschen besser geht. Das ist ja alles schrecklich genug. Und dass das alles nicht gut gelaufen ist, das wissen wir spätestens, nachdem wir uns auch ganz genau mit Moria auseinandergesetzt haben. Und dann gibt es immer wieder Politiker und Politikerinnen, die gerade hier in Deutschland und so sagen, das darf nie wieder passieren und sowas, das können wir uns doch nicht leisten und so. Und dann passieren aber so klammheimlich manchmal Dinge, die man wirklich nicht glauben kann. Und das passiert jetzt gerade wieder. Wir haben ein europäisches Gesetz, was regelt, wer hier in Europa Asyl beantragen kann und wer das auch kriegen soll, aus gewissen Gründen. Da gibt es dann Asylverfahren und dann wird das geprüft. Wenn das abgelehnt wird, wird man zurückgeschickt. So ist es. Wenn es aber aus gutem Grund eben nicht abgelehnt wird, dann muss Europa nach dem, was wir uns alle hier gemeinsam demokratisch erarbeitet haben, Asyl gewähren und den Menschen helfen. Und jetzt wird immer wieder geguckt, wie schaffen wir es denn, dass wir möglichst nicht in die Lage kommen, dass Leute überhaupt formell in Europa dieses Recht bekommen können. Was machen wir also? Wir schaffen Möglichkeiten, sie politisch aus Europa rauszuhalten. Und das sind diese Grenzverfahren, die man jetzt gerade hört. Und da wird jetzt eigentlich das Asylrecht ausgehöhlt. Und es wird alles dafür getan, dass es nicht mehr stattfindet.
Also man tut dann irgendwie so, als ob die gar nicht, wenn die in Italien ankommen, in Europa sind.
Genau.
Rechtlich.
Genau, rechtlich, genau. Man schaut dann, was gibt es für Drittländer sozusagen, ne? Also zum Beispiel die Türkei. Und dann wird man die Menschen dorthin bringen und dann soll das geprüft werden und so weiter. Da gibt es dann Inhaftierungen, ne? Lager, so wie man sich das vorstellt, die es ja nie wieder geben sollte. Die sind natürlich, haben die irgendwelche zeitlichen Begrenzungen und so weiter, dass das nicht aufrechterhalten werden kann. Das liegt dann an der Art, wie das dann organisiert ist. Das ist natürlich schön wäre, wenn es alles klappt, klappt aber nicht. Verwaltungsprobleme und dann sitzen die Leute da jahrelang und so weiter. Und dann gilt auch das Recht, was dort gilt. Das, die schieben dann auch ab in andere Länder. Also ich weiß nicht, die Türkei beispielsweise schiebt auch nach Syrien ab. Mhm. Würde in der EU nicht passieren. Das sind so alles Dinge, die nicht, sagen wir mal, mehr in der Verantwortung der EU dann sind. Und das passiert jetzt gerade. Das heißt, Ach, das ist so ein wahnsinnig kompliziertes
aber
Thema.
Das ist ja genauso scheiße wie da in England, wo die jetzt einfach nach Ruanda abgeschoben werden, ja, weil damit die praktisch keinen Bock haben, das nochmal zu versuchen.
Ja, das zum einen, also dass da so ein Schreckenstheater inszeniert wird an der EU-Außengrenze, das kennen wir ja nun seit einigen Jahren, aber jetzt wird das eben auch noch so von der Politik begleitet und vor allen Dingen auch möglich gemacht. Das heißt, da werden dann jetzt ganz viele sichere Drittländer, so sagt man, benannt irgendwie, zum Beispiel Türkei und so weiter. Wie das genau funktioniert mit dem Benennen, ist auch sehr, sehr wolkig so, ne? Kriegt man auch nicht so genau mit, was dann da, man würde ja dann denken, so ein sicheres Drittland müsste ja eigentlich diese Bedingungen erfüllen, zum Beispiel, dass sie nicht in Länder abschieben, die wir als EU total ablehnen, weil dann kann man das ja eigentlich gar nicht billigen aus EU-Sicht. Ja. Es ist ein bisschen zu kompliziert, das Thema, um das jetzt einfach hier zusammenzufassen. Was ich nur einmal sagen möchte und deswegen will ich jetzt auch gar nicht hier Fakten mit meiner persönlichen Meinung irgendwie vermischen, das ist gar nicht mein Anspruch jetzt gerade. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, dass jeder, der sich gerade informieren lässt, und zwar so von dem, was einfach so auf uns gerade zukommt, das heißt, wenn man den Fernseher anschaltet und wenn man so das liest, was man so mitbekommt, was so kommuniziert wird, gerade auch von der Bundesregierung zu diesem Thema, dann ist das ein sehr, sehr einfaches Bild dessen, was wirklich gerade passiert. Und ich kann nur empfehlen, sich initiativ zu informieren über diese Grenzverfahren, über das, was gerade in Europa, unter anderem auch von der deutschen Bundesregierung mit ganz vielen anderen Staaten, die sich das schon lange wünschen, so Ungarn und Co., gerade verabschiedet wurde, jetzt natürlich nochmal weitergeht in die, ich denke mal jetzt zur Kommission oder ins Parlament, da muss das jetzt noch alles bestätigt werden, soweit ist es noch nicht, aber das muss man sich mal ganz genau anschauen und vielleicht auch mal mit der These im Hinterkopf, warum wird da geltendes europäisches Asylrecht fast unmöglich gemacht anzuwenden? Warum ist das genau so? Und was ist eigentlich die Perspektive der Menschen, die einen guten Grund hätten, nach Europa zu kommen? Und warum klappt das jetzt weniger stark? Und warum ist es undemokratisch? Und warum werden jetzt gerade in diesen Grenzverfahren Methoden angewandt, die eigentlich dafür sorgen, dass man noch weniger Rechte hat als bisher? Und dann das große Fragezeichen, warum die Bundesregierung da nicht, unumstritten ehrlich gesagt, auch innerhalb der Regierung, innerhalb der Parteien gibt es da unterschiedliche Positionen, aber warum machen wir da sozusagen mit? Warum ist eine SPD-Innenministerin eigentlich jetzt mehr oder weniger Steigbügelhalterin für Ideen, die man eigentlich eher einem Horst Seehofer zugetraut hätte? Und wie viel Hoffnung steckt da drin, dass das vielleicht doch irgendwann nochmal gekippt wird, weil irgendwer feststellt, so geht's auch nicht. Diese Festung Europa wird immer, 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 immer härter und unsere europäische Menschlichkeit, für die kann man sich wirklich immer mehr nochmal was schämen, weil die gilt für Menschen, die bereits immer in Europa waren, aber jeder, der nach Europa kommen möchte, obwohl wir die Möglichkeiten hätten, da wird nie daran gearbeitet, wie kann man die Menschen besser integrieren, wie kann man dafür sorgen, dass es weniger Ärger gibt in der Integration der Menschen, die in die jeweiligen Länder kommen, wie kann man die Menschen fair auf viele verschiedene Länder verteilen. Wenn man darin Arbeit investieren würde, hätte man vermutlich irgendwann mal eine menschenwürdigere Lösung. Stattdessen wird einfach alles dafür gemacht, dafür, dass man das Problem nicht löst, sondern abblockt an der Außengrenze Europas und die Leute ihrem Schicksal überlässt. Kinder, Frauen, Männer, Alte,
auch so
Junge,
krass.
Alle.
Ich finde es auch so krass, weil man immer sagt so, die Brandmauer gegen rechts und dies und das, ne, und dass man sich von der AfD da abgrenzt und dies. Und in Wirklichkeit, so kommt es mir vor, lässt man sich gerade bei dem Thema so richtig so treiben. Also
vor allen Dingen nicht nur von der AfD in Deutschland, sondern von den ganzen rechten Regierungen, die immer dafür sorgen, dass keine Einstimmigkeit bei bestimmten Sachen stattfinden, so die Menschen, von denen man das schon vorher weiß. Dadurch scheitern immer mal wieder Sachen, dann lässt man sich auf absurde Deals ein und das ist jetzt wirklich der absurdeste Deal, der da jetzt gerade in, muss man ja sagen, in sehr guter Vorbereitung mittlerweile ist. Und man muss einfach da genauer hinschauen jetzt gerade, wenn man will, dass man sich nicht schämt als jemand, der aus Europa heraus irgendwie gewisse Werte in sich fühlt, von denen man immer so denkt, naja, die leben wir doch auch so in die Welt gerichtet. Das tun wir gerade überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Schaut euch bitte genau an, was da passiert. Das Einzige, was man selber machen kann, ist zumindest Bescheid zu wissen, was da los ist. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so unter Bundeskanzler Migration ist jetzt nicht sein Fachgebiet, ehrlich gesagt, Migrationspolitik nicht. Und auch auch dieser große Blick dafür, der fehlt ihm. Und wie das auch oft so ist, in Krisenzeiten, wo die Aufmerksamkeit überall ist, da werden manchmal Dinge unter der Tür durchgeschoben, die man gar nicht so richtig mitbekommt. Und ich habe gerade Angst, dass das mit diesem Thema passiert und dass dann so ein bisschen so der Aufstand und auch die Gegenrede fehlt. Ich möchte es gar nicht jetzt hier bis ins Tausendste runterbrechen, weil es dann sehr speziell wird, aber ich traue jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin zu, sich selber darüber zu informieren, weil man kann das natürlich alles nachlesen und sich genau anschauen, was heißt das denn eigentlich, sichere Drittstaaten, wie werden die erklärt, droht es jetzt, dass andere Länder noch zu sicheren Drittstaaten werden, weiß ich nicht, ist Libyen bald auch ein sicherer Drittstaat, wer entscheidet das, warum entscheidet das jemand, fördert das eher die Möglichkeit, dass es irgendwo wieder unmenschliche Lager gibt, in denen Menschen Monate und Jahre sitzen, sich Krankheiten wieder ausbilden, die es zuletzt irgendwie im Mittelalter gab in Europa, oder ist das ein Verfahren, was dafür sorgt, dass die Menschen gerechter behandelt werden und dass Asyl in dem Sinne, auf den wir uns geeinigt haben, auch gewährt wird? Oder sorgt das dafür, dass wir hier in Europa schön unsere Ruhe haben und die rechten Politiker die Schnauze halten und uns nicht mehr so stören bei allen anderen Sachen und wir eine größere Möglichkeit schaffen, uns so die Hand vor die Augen zu halten und einfach nicht mehr hinzuschauen, wer da irgendwo irgendwie ein Leben führt, das wir uns nicht mal im Ansatz vorstellen können. Ich glaube, Zweiteres. Also informiert euch bitte darüber und dann bildet euch selbst eine Meinung. Das ist meine Empfehlung. Ich poste mal einen Link in die Shownotes. Da ist das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das ist der Rat für Migration. Und da hat man so einen ganz guten Überblick über das, was ich da gerade so ein bisschen hier und da angerissen habe.
Jetzt nochmal wegen dem Fleischkissback.
Ich habe nur ein letztes Thema, also, weiß nicht, ob es das letzte ist, ich habe noch ein Thema, es hat mich diese Woche irgendwie umgetrieben. Paul McCartney hat der BBC erzählt, dass er an einem Song arbeitet, zusammen mit John Lennon. Und als großer Beatles-Fan habe ich mich erstmal gefreut und dann ist mir eingefallen, Moment mal, John Lennon ist tot. Wie soll das also vonstatten gehen? Also Paul McCartney erklärt, dass mit Hilfe von AI John Lennons Stimme von einer Probeaufnahme oder einer Demoaufnahme extrahiert worden ist und sie haben wohl im Studio dann geschrieben, nimm mal die Gitarre weg, nimm mal das weg, bis eben nur diese Stimmaufnahme übrig blieb und aus dieser Aufnahme macht jetzt McCartney selber, Sir Paul McCartney selber, einen neuen Beatles-Song. Und irgendwie ist es einerseits so, wie gesagt, als Beatles-Fan freue ich mich, was da kommt. Und auf der anderen Seite habe ich so ganz komische Gefühle des Unbehagens, weil das ja schon dann ein Song sein wird, den John Lennon so jetzt mal nicht gemeint hat. Und da frage ich mich, also mit welchem Gefühl wird man diesen Song hören? Was ist eure Meinung dazu?
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Ja, das Problem ist, dass man natürlich, wenn es jetzt Paul McCartney ist, man gar nicht so eine große Kritik daran hat, sondern sagt, genau, wenn es einer darf, dann er und so weiter. Und
deswegen finde ich aber auch den Fall so spannend.
Ja, weil,
weil es fallen hier so übliche Faktoren, mit denen man natürlich über AI reden kann, weg.
Ja, ja. Ne? Und trotzdem denkt man dann, wenn das mal passiert ist, dann steht Tür und Tor offen dafür, dass das die ganze Zeit so ist. Aber, und auf der anderen Seite, und das ist ja auch eine Erkenntnis über AI, da können wir hier labern, was wir wollen, das passiert. Das passiert einfach, das ist unaufhaltsam. Egal, was es ist und eben auch die Revolution der Musikindustrie, das ist ja jetzt auch nichts Neues mehr, dass man, ich sage jetzt mal, gerade klassische Popsongs oder Melodien, die man interessant findet mit so einer westlich geprägten Harmonieverständnis, ne? So, welche Akkorde mit welchen Instrumenten da als harmonisch empfunden werden und so. Das ist die leichteste Übung, einen Popsong zu machen, den dann Taylor Swift singt oder vielleicht sogar die Beatles als AI erstellen zu lassen.
Neue ABBA-Songs und so. Es geht auch darüber hinaus, dass sie es nur kopieren. Die AI ist auch in der Lage, dass es halt wirklich auch ein kreativer Prozess ist. Also sie können auch eine Innovation schaffen innerhalb von einem neuen ABBA-Song. Ja. Also jetzt nicht nur einfach ein Konglomerat aus alten Songs und irgendwie neu arrangiert, sondern so, dass man so das weiterdenkt, wie würde aber heutzutage einen neuen Song schreiben. Oder
ja, so wie das mit Fotos, wie das mit Fotos auch funktioniert. Ich habe mal gesehen, dass die von einem hochkant fotografierten Bild haben sie ein Querformat gemacht.
Das habe ich gemacht mit einem Klick. Das ja. ist wirklich, das ist ein Klick und du, die AI errechnet, wie sieht es wahrscheinlich rechts und links von dem Foto
aber
aus.
Aber eben nicht so, wie du das bei einem ABBA-Song hättest, dass du sagst, wir ziehen jetzt hier die Bergkette links und rechts einfach nochmal ein Stück weiter und der See, der hier auf dem Originalbild zu sehen ist, der ist jetzt eben auch noch da, sondern der ist zum Beispiel auf einmal eine kleine Hütte am See, die also aus dem Originalfoto nicht zu sehen ist. Aber sie passt da gut hin. Man guckt sich das Originalbild an und denkt, ja, da hätte ich jetzt auch
das
so eine Hütte
vermutet. Das ist auch wirklich Bad News für alle, also sagen wir mal 90% der über 30-Jährigen, glaube ich, das ist der Moment, vor dem unsere Eltern standen, als das Internet kam. Der trifft uns jetzt wie eine Baseballkeule, wo wir einfach wissen, in 5 Jahren können wir nicht mal mehr mitreden. Ja. Wir wissen einfach, da wächst eine Generation auf, die wird das wird in Fleisch und Blut übergehen, AI und die Möglichkeiten und wie man die füttert, wie man die bedient, wie man die anlernen muss und so weiter. Und ich glaube, wir werden da einfach wie die Ochs vom Berg, wie im Ochs vom Berg
stehen. Bin ich dann praktisch ein Boomer, wenn ich denke oder zu der Meinung gekommen bin, dass ich das irgendwie falsch finde, dass Paul McCartney jetzt John Lennon nutzt wie ein Instrument? Also er spielt dann vielleicht eine Melodie auf dem Klavier ein und dann spielt er John Lennon praktisch mit dessen Stimme in den Song
was
ein.
Was du gerade hast.
Weil John Lennon hat er das nicht eingesungen für den Song, sondern der kann nicht gefragt werden. Die sitzen auch nicht in einem Diskurs zusammen, weil früher ist ja ein Beatles-Song sicher auch gerade aus dem Diskurs von McCartney und Lennon entstanden. Das wird ja alles so nicht sein.
Naja, aber was du halt gerade betreibst, ist eigentlich eine Sache, die eigentlich allem innewohnt, die Diskussion, die du da in der Auseinandersetzung mit dir selber gerade führst, die hat mit technischem Fortschritt oder Weiterentwicklung gar nichts zu tun. Die kann man überall stellen. Die gab es auch, also das ist eine ethische Diskussion. Das ist auch eine ethische Diskussion. Das erinnert mich daran, als es darum ging, man kann Tiere klonen.
Ja. Ja.
Man kann aber auch gewisse Organe nachbauen sozusagen im Labor, das rettet Menschen, aber weil das sind ganz unterschiedliche Dinge, ja. So, was aber immer wieder es darauf zurückbringt, es ist weder eine medizinische noch eine technische Frage, sondern es kommt zurück auf eine ethische Frage. Die muss jeder erstmal für sich beantworten, aber aus ethischen Diskussionen, aus philosophischen Gesprächen über unsere Zeit und unsere Kultur, egal mal in welchem Bereich des Fortschritts sie stattfindet, das wird immer begleitet von Philosophie und von Ethik und Moral und so. Und dann gibt es irgendwann mal und meistens erst nachdem eine Phase schon lange da ist, gibt es so Manieren und eine Ethik, auf die man sich geeinigt hat. Entweder per Gesetz, was bei AI ein bisschen verzweifelt wird, ne? So wie Italien irgendwie ChatGPT verbietet. Das ist natürlich irgendwie, da hältst du unten die Tür zu, aber die weißen Wanderer, die klettern schon links und rechts über die Mauer. Das ist natürlich Quatsch. Aber irgendwann wird es eine Ethik geben, auf die man sich so ein bisschen einigt und die ist entweder ein geschriebenes oder ein ungeschriebenes Gesetz.
Ich glaube, dass man jetzt vor allen Dingen im Urheberrecht nochmal klären muss, ob das im Sinne des Künstlers ist, dass sich nochmal die Frage stellen muss, für welche Verwendung hat der Künstler selber eine Freigabe erteilt. Und ich finde erstmal, wenn ich in ein Studio gehe als Musiker und ich singe da ein Lied ein, dann mache ich das mit dem Vorsatz, ein Lied einzusingen. Ich tue es aber nicht, wenn später 100 Jahre nach meinem Ableben jemand einfach meine Stimme nennt und ich eine Stimme benutze. Und ich glaube, dass das auch nochmal vielleicht urheberrechtlich spannende Fragen sind, ab wann man eben auch das Eigentum an seiner Stimme, an seinem Schaffen abgibt, in dem Fall an eine künstliche Intelligenz. Und das würde mich auch sehr interessieren. Also falls mir dazu jemand schreiben kann, eine Rechtswissenschaftlerin, wie da der Stand der Diskussion ist, würde mich tatsächlich sehr interessieren.
Das ist ja, was Klaas gesagt hat. Ich glaube nur, weil vor den Fragen werden wir noch ganz, ganz oft jetzt, an die werden wir stoßen, nur weil es technisch möglich ist. Exakt, oder die Technik das hergibt, ist immer noch die Frage, ob man das machen soll. Also auch die Frage, was ist AI ein fähiger Therapeut? Das, die Frage, die wird sich ja jetzt schon gestellt. Mhm. Also die könnten theoretisch mit dem Wissen von 1 Milliarde Therapiebüchern und, das ist ja versammelt in dieser Technik generell. Und man könnte mit der Maschine reden und die könnte dich therapieren.
Das Interessante daran ist das, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass eine Generation aufwächst, die damit in Fleisch und Blut übergegangen schon umgeht und es gar nicht anders kennt, weil ein gewisser Bereich, jetzt gerade im Bereich Therapie, ist auch nur so eine Vermutung, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Stück weit auch ein Therapieerfolg damit zusammenhängt, weil ich eine Verbindung zwischen mir und einem Menschen spüre, die vielleicht gar nicht unbedingt da ist, sondern ich vertraue einem Menschen, weil ich so erzogen wurde und weil ich so aufgewachsen bin in der Zeit, in der ich groß geworden bin, dass ich mich einem Menschen anvertraue und da etwas Unergründliches drin habe teilweise, was ich mir nicht großartig erklären kann. Und ein gewisser Teil des Therapieerfolgs, dass ich jetzt einen Rat befolge, weil ich den Menschen mag und so weiter, ist vielleicht auch ein kleiner Placebo-Effekt.
Aber man kann dem entgegenhalten, vielleicht verlierst du auch Hemmungen und öffnest dich viel schneller einer Maschine, die in keinster Weise im Verdacht steht, dich zu tadeln, sich zu denken, was ist mit dem los? Oder irgendwie, auch wenn das nur so Hirngespinste sind, weil das zu 99% ein Therapeut nicht machen würde. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Leute gibt, und da wüsste ich für mich jetzt auch gar keine Antwort, die sich leichter öffnen, irgendwie so geheime Wünsche, geheime Ängste und sowas einer Maschine anzuvertrauen.
Da kann aber langsam auch die Menschheit mal aufhören, sich die Handykameras abzukleben, ne?
Jupp.
Die Zeiten sind jetzt auch vorbei, ne?
Das lohnt nicht mehr.
Das lohnt nicht mehr, ne?
Nee. Naja.
Ja, ey, aber wirklich, du fütterst eine Maschine, also weißt du, diese apropos. Leute, die sich mal aufregen, wenn sie an der Kasse ihre Postleitzahl sagen sollen. Ne?
Apropos, du fütterst eine Maschine. 8. Juli, ist es soweit? Das große Fleischkäse-Wettessen, wollen wir nochmal erinnern. Bitte jetzt bewerben.
So ist es.
Es müssen mehr als 10 Teilnehmer das sein. Sonst haben wir keine Unterhaltung
und zwischen wir keinen Spaß.
Ja, das ist wie im Theater, es müssen mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne stehen, sonst wird nicht gespielt. Wir freuen uns drauf. Meine Güte. So, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich sehe jetzt Joko.
Oh, schöne Grüße.
Mhm, werde ich ausrichten.
Was macht seinen Unfall?
Ja.
Ich kann es nicht glauben.
Ich kann es auch nicht glauben. Ich bin ja schon froh. Ey, mir ist in dem Zuge wieder aufgefallen, dass er sich doch letztes Jahr, ich würde es dir nicht nochmal erzählen, wenn er es nicht öffentlich gesagt hätte, aber er hat er sich ja verhodelt, ja, ne? Vor 2-3 Jahren. Ne?
Und jetzt ist ihm ein Hantel auf den Zeh gefallen. Er ist gebrochen. 2 Zehen gebrochen.
Oh Mann, ey.
Aber das finde ich ehrlich gesagt nicht so einen kuriosen Unfall. Das kann echt passieren.
Aber es ist schon witzig, dass es ausgerechnet eine Hantel war.
Ja.
Und alles, was passieren kann, das ist wie bei AI, ne? Alles wird möglich und Joko nutzt jede Möglichkeit.
Ja.
Nur weil das passieren kann, dass einem eine Hantel auf den Fuß fällt, ihm passiert's. 100%. Ja.
Da sind wir auch schnell wieder bei der ethischen Diskussion, wie sehr uns das jetzt hier Spaß macht.
Ja. Gute Besserung.
Gute Besserung, alles Liebe, alles Gute und danke, Ende.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.